Bewegtbild.
Bastarde. Bastarde.
Alter, das ist so hart.
Herzlich willkommen zur Folge über Mario.
Stark. Direkt
habe ich mich glatt verdrückt, Alter. Jo, also wir haben Gäste, wir haben ganz viel gelbe Minions hier am Start, aber die üblichen Verdächtigen Dennis und Classic Dave sind auch am Stissel. Hallo Dennis.
Guten Tag.
Ja, und wie ihr jetzt vielleicht gerade rausgehört habt, Mario, wir haben ein Super Mario Special, passend zum Galaxy-Film, der gerade im Kino läuft. Ja, du hast ihn auch gesehen im Kino, nehme ich mal an, oder?
Ja, ich habe mir vorgestern noch angeguckt, weil ich ein so schlecht informierter Mensch war, dachte ich, ja komm, gehst du Dienstag um 13 Uhr ins Kino, Ferien sind ja vorbei.
Oh.
Ich wusste aber nicht, dass die Ferien nach Ostermontag noch einen Tag sind, obwohl die zwei Wochen eigentlich schon rum sind, musste erst mittwochs zur Schule und ich war in einem unfassbar überfüllten Saal voller Kinder.
Mhm.
Aber die Kinder waren gar nicht das Problem, die Eltern waren eigentlich die schlimmeren in dem ganzen Szenario, weil die natürlich überhaupt kein Interesse an dem Film hatten und haben dann währenddessen mit ihrem Handy rumgedaddelt war auch der Beleuchtungszustand im Saal.
Okay, das
war hart.
Ah, verstehe. Ja, ich hatte direkt vor Beginn des Films den noch ziemlich vollen Popcorn-Eimer umgekippt aus Versehen. Dann lag dann bei der Begleitung vor den Füßen das ganze Popcorn.
Mhm,
ja,
schön.
War ein bisschen peinlich.
Hast du es noch gegessen?
Ich mag ja wirklich Sachen mit Geschmack, aber ich bin eh nicht so der riesen Popcorn-Fan und nein, es war nicht irgendwie absichtlich ausgekippt, damit ich ein Popcorn essen muss. Nee, ich habe es auch nicht gegessen. Hat schon gepasst.
Wenn die auf dem Boden liegen, haben die aber auch richtig Geschmack.
Ja.
Kommt noch was dazu.
Gerade im Zupperlast. Wir waren im Zupperlast. Da schmeckt das Popcorn ja eh sogar ganz gut. Aber ich war dann auch am Donnerstag, ich weiß gar nicht, wann der Premiere hatte, letzte Woche, vielleicht gab es Mittwochsvorstellung, ich war aber gleich dann auch am Donnerstag im Kino, 17.30 Uhr, also auch noch beste Uhrzeit für Familien mit Kindern. Die Stimmung war natürlich phänomenal, aber ey, wir müssen ja nicht zu weit vorgreifen. Wir wollen nämlich einen kleinen Rundumschlag versuchen über die verschiedensten Mario-Projekte, die es in Fernseher geschafft haben. Also die es zum Gucken in Fernseher oder ins Kino geschafft haben und ja, haben uns da ein paar Sachen gegeben.
Kann man so sagen, ja. Und es ist natürlich einmal aktueller Anlass wegen des Mario Galaxy Films. Aber es gab auch von dem 93er Mario noch eine neue, nicht offizielle, aber trotzdem angefertigte Schnittfassung, die ich mir auch unbedingt ansehen wollte. Die ist auch erst 2,5 Jahre alt, glaube ich. Also gibt's auch noch nicht so lange. Und ja, das lud natürlich einmal einen Blick in die Kindheit und ganz frühe Zeit zu werfen. Das fand ich ja fast noch schöner an diesem ganzen herzerwärmenden Ding. Das ist ein absolutes Herzthema, glaube ich, für Menschen so in unserem Alter plus minus 5 Jahre. Klar, ich war im Kino, der war voll mit 6- bis 10-Jährigen. Es funktioniert immer noch, aber so diese krasse Nostalgie haben die natürlich logischerweise noch nicht. Die werden die aber auch irgendwann haben. Und das macht Mario ja so geil, dass er einfach ein mittlerweile 3 Generationen bis 4 Generationen umspannendes Phänomen ist, was sich einfach hält und immer noch begeistert.
Das stimmt.
Das schaffen nicht so viele Franchises. Schafft vielleicht noch Pokémon.
Ja, und vor allem auch diese Figur, ja, vom Aussehen her, hat wenig Identifikationsgrade mit eher klein, etwas dicklicher, Schnurrbart, Klempner von Beruf. Also ich feiere den Typen, ja. Das ist ein Arbeiter. Ich feiere jeden arbeitenden Menschen.
Und das ist ein geiler Song von Reinhard May, ich bin Klempner von Beruf.
Stimmt. Ja, aber es ist halt kein typischer Videospielcharakter, den man ich weiß noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass heute so eine Figur noch erfunden werden würde und sich, naja, vermarkten lässt, weiß nicht.
Auch mit dem Sinn, also ich meine, gut, das Szenario haben sie ja mittlerweile ein bisschen anders interpretiert, aber dusselige Prinzessin muss gerettet werden. Naja, da sind wir, glaube ich, etwas weiter.
Ah ja. Wie steht's denn mit deiner Partnerin? Ist die auch mit Mario-Spielen irgendwie aufgewachsen?
Also einen Raum weiter steht der Super Nintendo und die N64 mit allen Mario-Games und Donkey Kong und Kart und es ist alles da. Ich habe kurz überlegt, ob ich es alles hier hinschleppe, aber nee, habe ich dann nicht gemacht. Habe mich auf diesen wunderschönen Gläseruntersetzer und zwei Gameboy-Spiele beschränkt, die waren handlich zu tragen.
Ja, verstehe ich.
Aber gut. Ja, die ist auch mit Mario komplett aufgewachsen. Zwei ältere Brüder gehabt.
Ja.
Und ja, klar. Also sie ist mit Wrestling und Mario groß geworden.
Geile Mischung. Bietet viel Abwechslung, finde ich gut. Aber dann mit einem N64, oder?
Nee, auch mit dem Super Nintendo erst und dann kam der N64 und einen Wrestler haben wir ja heute auch noch.
Ja, nicht nur einen.
Oder nicht nur einen, zwei sogar.
So viel kann man schon vorab teasen, ja. Also liebe Wrestling-Freunde, schaltet nicht früh genug ab. Ihr werdet heute auch noch kurz einen Spaß haben mit Referenzen.
Ich habe gerade unfassbar Bock, ein Special zu machen mit Filmen, in denen Wrestler mit.
Ja, das könnte, ey, definitiv. Jetzt, wo Hulk Hogan ist doch gestorben, oder? Habe ich das richtig genannt? Ich kann mir das echt immer beschissen merken, wenn Leute.
Also heute ist Mario Adolf gestorben, Hulk Hogan weiß ich jetzt nicht. Chuck Norris ist gestorben.
Richtig, da hatten wir auch dann, ja, Asche auf unser Haupt. Hätten wir eigentlich im Vorfeld irgendwie in weiser Voraussicht mal so im Archiv ein Special vorhalten müssen. Das passt ja auch voll gut zu uns.
So. Ah ja, Hulk Hogan ist letztes Jahr verstorben. Ja.
War letztes Jahr, ne? Ich wusste doch, da war irgendwas. Ich meine, ey, war das
unsere erste Folge?
Oder zweite?
Erste. Ja.
Der Ritter aus dem All. Du hast einen Film mit Hulk Hogan mitgebracht.
Ja, es wird Zeit.
Ja, und ich weiß nicht, habe ich bestimmt auch mal irgendwo, entweder bei den Banausen oder hier erwähnt, ich liebe ja auch They Live, Sie leben von John Carpenter. Roddy Piper spielt da die Hauptrolle. Das ist schon, da gibt schon echt geile Filme mit Wrestlern als Schauspieler. Und es gibt halt geile Wrestler in Filmen, die nicht so geil sind. Also gibt echt sogar verschiedene Varianten davon.
Ich würd da auch Cena und Johnson ausklammern wollen, weil, also. Die sind ja mittlerweile mehr Schauspieler,
das stimmt.
Sie jemals Wrestler waren, gefühlt.
Ja.
Diese haben ihre eigene Qualität, aber
ja.
Die würde ich mal rausnehmen, weil da gibt es definitiv noch deutlich mehr, die Spaß machen. Aber wir schweifen ganz weit ab.
Ja, das
heute,
stimmt.
Heute beschäftigen wir uns zwar auch kurz mit Wrestlern, aber primär natürlich mit dem Klempner unseres Vertrauens und seinem Bruder und allen, die da noch mit dranhängen.
Ja.
Ja. Dann würde ich doch mal kurz erwähnen, etwas zur Historie, denn manche Dinge wusste ich bis dato noch nicht. Dass das natürlich ein Japaner entwickelt hat, das ist klar, denke ich, bei Nintendo. Und das war ein Herr namens Shigeru Miyamoto. Der ist aktuell 73 Jahre alt, wird dieses Jahr aber noch 74. Und der arbeitet immer noch bei Nintendo. Denn der ist seit 2002 sowas wie Ehrenpräsident, also der Uli Hoeneß von Nintendo quasi. Aber ich hoffe, deutlich sympathischer.
Ja, und ich habe den eine Zeit lang gesehen. Ein guter Kollege und Kumpel hatte mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es eben ein Nintendo Direct Live-Format auf YouTube gibt, wo dann auch unter anderem er, mittlerweile machen es auch, glaube ich, eher andere, ich habe die letzte Mal da nicht reingeguckt, die neuen Nintendo Switch-Spiele oder wenn eben Switch 2 so als Konsole vorangeschritten ist, dass sie dann schon ein bisschen angeteased haben und so weiter. Und da ist der ist einfach ultra sympathisch. Ja. Ich hatte mich am Anfang gefragt, wer ist denn das? Der wirkt irgendwie sehr nett, aber auch irgendwie sehr allwissend. Und hat erst dann später Klick gemacht.
Ja. Lief bei dir auch im Kino für einen Trailer von Super Mario Bros. Wonder für Switch 2?
Ja.
Da ist ein Jubelsturm im Kino ausgebrochen bei uns. Alle Kinder so, hey! Ja. Hat komplett durchgedreht. Ja. Und ich saß da, Weil ja, ich natürlich ab einem gewissen Alter das Ganze nicht mehr verfolgt habe. So das Einzige, das Letzte, was ich mitbekommen hatte, war, dass es ein Mario Kart Open World Hybrid irgendwas gibt. Und dann, das ist aber auch, glaube ich, alles aus den letzten 10 Jahren gefühlt. Deswegen war ich vollkommen irritiert, aber auch gleichzeitig habe ich es geliebt, wie sie es abgefeiert haben.
Ja, ja, bei uns war die Stimmung auch wirklich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei der Werbung zu dem Spiel war. Aber ich kriege die Spiele ja immer mit, weil ich ja eine Partnerin mit Natalie habe, die auch mit Mario aufgewachsen ist.
Ah,
und
gut.
Durch ihre Mutter halt auch ein bisschen Super Nintendo. Ihre erste eigene Konsole war dann aber die N64. Mhm. Ein 89er Jahrgang hatte dann irgendwie, na, ja, so vom Werdegang natürlich gepasst als Konsole. Und für sie ist ja dann auch Mario 64 ihr absolutes Lieblings-Mario-Spiel. Und ja, seitdem wird halt immer dann auch, sobald es eine Ankündigung gibt, vorbestellt. Das heißt, die hat dann auch cool. Wonder zeitnah gespielt. Fand sie okay. Ja, hat sie jetzt nicht so reingehängt. Ich fand vom Zugucken her alleine aber auch schon wieder geil. Das ist, finde ich, das Coole bei den Spielen. Du kannst halt auch einfach geil zugucken.
Das stimmt. Aber ich dachte, du hast es eher mitgekriegt, weil du ein Sammelfreak bist und die alle haben musst.
Ja, das kommt natürlich noch dazu.
Ja,
bei den Videospielen gibt es eine Unterscheidung. Da brauche ich dann nicht irgendwie die Steelbook-Varianten. Die finde ich meistens sowieso hässlich. Die verkaufen sehr oft lose, ohne Disc oder sonst was oder Modul. Und dann reicht mir dann auch einfach das Standard-Keepcase mit dem Spiel drin. Aber physisch. Im besten Falle physisches Medium. Ja, und da dann gucke ich natürlich ein bisschen auf den Geldbeutel. Ja. Die Switch oder Nintendo-Spiele sind relativ preisstabil. Das wissen wahrscheinlich eh die meisten Zuhörenden von uns. Aber manchmal gibt es dann doch eine Aktion und dann greife ich eher, schleiche eher dazu.
Ja. Ja, die sind stabil und auch stabil gefragt.
Ja.
Kann man auf jeden Fall sagen, denn auch das wissen wahrscheinlich die meisten, es ist das meistverkaufte Videospiel-Franchise aller Zeiten.
Ja.
Mit über 900 Millionen verkauften Kopien,
das ist
was
so krass.
Geisteskrank ist, und 430 Millionen davon sind nur Super Mario-Spiele.
Ja,
da gehört ja noch ein ganzer Blumenstrauß.
Ja.
Drumherum, denn dieser Shigeru Miyamoto hat auch noch natürlich Donkey Kong, ist klar, warum. Wer das nicht weiß, komme ich leider mal drauf. Und halt Zelda. Und wer den Film Galaxy gesehen hat, auch Star Fox. Und ein kleines, ich glaube, es ist ein Puzzlespiel, Pikmin. Ich dachte, es wäre ein Pac-Man-Rip-Off, aber es ist was anderes.
Nee, Pikmin, ja, das ist total abgefahren. Ich habe es auch nur gesehen, noch nie gespielt, leider. Interesse ist aber groß. Link hat er auch sozusagen entwickelt als Figur oder erfunden von Zelda, den Hauptcharakter, den man da spielt. Und ja, ich finde seinen Werdegang halt auch total abgefahren. Der kam ja irgendwie zu Nintendo, um da irgendwelche Gehäuse für die Arcade-Automaten zu designen, zu entwickeln. Und 2 Jahre später, ja, hat er dann eben Donkey Kong entwickelt und da diese Jumpman-Figur, die, so hieß Mario am Anfang, ja, die war dann irgendwie total beliebt und hat dann Hype halt losgetreten. Und Nintendo letztendlich, ja, die galten ja irgendwie angeblich als Übernahmekandidat, das heißt feindliche Übernahme durch irgendjemand anderes. Weiß gar nicht, durch wen. Atari ging es da wahrscheinlich auch noch ganz gut finanziell zu der
Damals
Zeit.
Damals auf jeden Fall, ja.
Und das war dann die Kehrtwende, ja, dank ihm und seinen Spielen und Spielfiguren.
Ja, der ist schon eine prägende Figur, denn du hast es schon gesagt, 1981 kam dann Mario das erste Mal in Donkey Kong als Jumpman zum Einsatz. Aber bis Mario dann so richtig durchgestarten konnte, hat es noch ein paar Jährchen gedauert. Es kam dann 83 Super Mario Bros. Oder nee, Mario Bros. So, nicht Super, das Super fehlte noch. Das kam dann auch so nach und nach auf allen Konsolen. Es gab ja damals auch von Nintendo so eine Handheld-Konsole, Game & Watch.
Ja.
Dafür ist es, glaube ich, sogar zuerst erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Die hieß in Deutschland Tricotronic.
Ah, ja, stimmt.
Ja, und dann danach kam es halt im Arcade, auf dem Atari, auf dem C64, im NES erst dann 1986, nach dem Erfolg von eben 85 Super Mario Bros. Und der hat eigentlich quasi das Fundament für Jump'n'Run-Spiele gelegt. so wie wir sie größtenteils kennen, und war natürlich ein absolutes Brett. So, mhm. Das Spiel ist durch die Decke gegangen. Hast du das damals gespielt schon? Oder?
Nee, mein Einstieg, also ein damaliger Schulfreund, siebte Klasse, der hatte ein NES. Und bei dem habe ich dann ein paar Spiele gesehen, auch ein bisschen mitgespielt, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich war nur ein paar Mal bei dem so zu Hause und wir hatten dann Zeit zum Zocken. Und erst mit dem Super Nintendo ging es bei mir so richtig los. Wir hatten das Bundle mit Star Fox. Mhm. Also hier, wie hieß denn das nochmal? Gott, komm gar nicht drauf. Star Wing hieß es, glaube ich. Und da aber dann auch relativ zügig das Super Mario World Modul. Und das hat mich natürlich absolut geflasht. Das ist auch dann ja insgesamt das meistverkaufteste Spiel für die Super Nintendo gewesen.
Ja. Und auch das Spiel, was Yoshi eingeführt hat.
Mm, stimmt.
Eine ja, der beliebtesten Nebenfiguren.
Mega. Das war wirklich mega. Ich habe sonst nur vor ein paar Jahren mal verfolgt, als mich das diese Szene um die Speedruns ein bisschen interessiert hatte. Mhm. Ging bei mir irgendwie los mit Breath of the Wild. Ja, hatte mich interessiert, ey, wie schnell schafft es jemand, dieses Spiel durchzuspielen? Und hatte dann erst das auch irgendwie mal so mitbekommen, dass es da wirklich so eine Community gibt, die hinter diesen Glitches und Bugs, also Glitches vor allem hinterher sind, wo du dann irgendwie eine wilde Tastenkombination eingibst oder dich halt irgendwo an Gebäude stellst, eine wilde Tastenkombination eingibst und auf einmal bist du dann ganz woanders oder so. Mhm. Total abgefahren. Und da habe ich mir halt auch Speedruns, da ist natürlich Mario Brothers, ein ganz beliebter Titel von 86, reingezogen, wo es eben auch darum geht, wie framegenau man dann auch springen muss und dass es manchmal dann Entscheidung von Millisekunden ist, ja, damit du eben auch beim nächsten Frame dann genau am Start bist und so weiter, beim Bildschirm, ja, Wechsel mit den hier, ist ja auch egal. Und das ist echt, das ist eine eigene Wissenschaft bei denen, das ist, finde ich total interessant.
Ja, ist so wie diese Tetris Ultras da, ja, die das Gerät ganz schon mal ganz anders festhalten, als man das normalerweise machen würde. Das ist Wahnsinn, das zu betrachten, was die da so tun.
Voll.
Ja, dann hast du eben schon erwähnt, 96 kam dann der Wechsel oder der Versuch in 3D mit Super Mario 64. Hat das Gameplay nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben und hat mich auch damals komplett begeistert, weil es hing zuerst hier in einem Supermarkt um die Ecke. Da hingen ja immer diese Konsolen, die man spielen konnte.
Mhm.
Und da habe ich, glaube ich, 3 Jahre lang Mario 64 gezockt. Weil ich das so unfassbar geil fand. Es war am Anfang so ungewohnt, sich mit der Steuerung zurechtzufinden, dass man was sieht überhaupt und die Kamera so ist, wie man sie gerne hätte. Das war schon krass anders. Aber ein unfassbarer Erfolg.
Mhm.
Und auch bis heute für viele unerreicht.
Ja.
Ja, denn danach, so in den 2000ern, ging es dann, man nennt es so ein bisschen die Experimentierphase, da gab es dann Super Mario Sunshine, New Super Mario Brothers, das wieder, war dann wieder in 2D, hat man versucht, zu den Wurzeln zurückzugehen. Ja, und so ab 2007 kam dann Super Mario Galaxy, da gab es dann noch und die Schwerkraft noch eingeführt und dann auch Super Mario Galaxy 2. Die beiden waren ja auch super erfolgreich.
Ja.
Ja, ich glaube, so ab Odyssey 2017 geht's dann so in die Open-World-Phase, wo man ein paar Sachen versucht hat. Ab da habe ich aber auch nichts mehr mitbekommen.
Ja, ich schon. Und das finde ich noch ganz kurz zurückgesprungen mit der Schwerkraft und so. Das waren ja auch immer dann Spielmechaniken, die ja dann auch Miyamoto mit beeinflusst hat oder mitentwickelt hat und ein Interesse daran hatte, dass sich das eben auch weiterentwickelt, diese Videospiele. Das finde ich halt irgendwie auch cool, dass der da immer wieder versucht hat, was Neues mit reinzubringen und es dann eben bei Mario auch oft geklappt hatte. Ich kann es nur bestätigen, weil als wir die Switch dann gekauft hatten, Natalie hat das zuerst durchgespielt. Ich fand es halt von der Optik her auch einfach geil, weil Super Mario Odyssey, das ist schon ein geiles Spiel. Kannst du eine andere Figur hinstellen, das ist scheißegal. Das Spielprinzip ist halt einfach mega.
Wenn ich Zeit hätte, hätte ich da so Bock drauf. Es ist bitter. Dass man immer arbeiten muss.
Ja, ich sag's dir. So Mann.
Ich habe noch so viel vor beim Gaming. Naja. Ja, so viel zu einmal grob angerissen zum so der Entwicklung von Super Mario im Zeitstrahl des oder im Zeitgeschehen. Gibt natürlich noch unzählige Seitenableger. Ich meine, Mario Kart kennen wahrscheinlich so ziemlich die meisten und erfreut sich ja auch bis heute einer riesigen Beliebtheit. Kann man auch mal eine ganze Familienfeier mit sprengen, wenn man Bock hat.
Oder Mario und Party, auch beliebte
Mario
Spielreihe.
Mario Party auch unfassbar beliebt, ja. Ja, also man kann sich nach wie vor von klein bis groß damit unterhalten. Ich sag mal, wenn du jetzt Leute hast, die das erste Super Mario Bros. Meinetwegen bei Release gezockt haben und da 20 Jahre alt waren, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie alt die mittlerweile sind. Das heißt, das ist echt ein Spiel, das funktioniert von 5 bis 75. Und das ist, ja, das ist nicht nur bei den Verkäufen unerreicht, das ist im Gaming-Kontext, glaube ich, das kann niemand mehr erreichen. Ich glaube, das wird auch keine Spielereihe jemals wieder erreichen können.
Ja, ich meine, Shigeru Miyamoto hat ja auch dann diverse Auszeichnungen bekommen. Ja, er hat hat den französischen Kulturorden bekommen, ja, für seine Verdienste
vollkommen
um die Spielprogrammierung zum Beispiel. Der wurde als erstes Mitglied in die damals neu gegründete, 98 war das, Academy of Interactive Arts and Sciences Hall of Fame aufgenommen. Und das finde ich halt cool, dass er dann eben auch gerade wegen Mario und so weiter da berücksichtigt wurde. Ich meine, dass Japan dieses Videospiel und Videospielkonsolen geprägt haben wie kein anderes Land, muss man einfach so sagen. Ja, das finde ich dann auch gut, dass es auch international entsprechend gewürdigt wird und Rechnung getragen wird.
Ja. Ja, und als es dann mit dem Gaming voll am Laufen war, und die gesamte Kindheitsgeschichte der ganzen Welt umgeschrieben wurde, wollte natürlich auch nicht nur Merchandise und Co. einen großen Brocken abhaben, sondern auch das Fernsehen und später auch Kino. Deswegen haben wir uns heute mal exemplarisch 3 von diversen Serien rausgepickt, aber auch 3 aus der frühen Zeit. Wir haben uns überlegt, wir gehen da mal chronologisch rein. Und starten mit der, oder ja, hier hieß es, glaube ich, Super Mario Bros. Einfach nur, ne? Und eigentlich aber The Super Mario Bros. Super Show von 1989. Und das ist ein Teil einer Serienreihe, könnte man fast sagen. Denn aus der Feder dieses Herren sind dann einige weitere Serien noch entstanden, die wir natürlich uns auch noch anschauen. Und der gute Herr, was soll ich jetzt sagen? Habe ich vergessen, heißt John Grust. So. Und der hat sich eine ganze Menge überlegt und diese Serie kannte ich vorher noch nicht. Ich weiß nicht, die ging es dann wahrscheinlich anders. Ich kannte die noch nicht und ich sag mal so, hat mich überrascht.
Ja, ich bin gespannt, ob negativ oder positiv. Ich kannte ein bisschen was. Also ich bin wirklich ja viel mit dem Fernsehen in meinen jungen Jahren nur mit ausschließlich öffentlich-rechten Fernsehen. Warte mal, jetzt muss ich echt überlegen.
Mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
Dankeschön, nicht mit dem rechten.
Mit dem öffentlich-rechten Fernsehen ist auch gut.
Um Gottes Willen, ja, das gibt's jetzt vielleicht gerade.
Ich bin mit Nios groß geworden.
Scheiße. Das ist peinlich, ey. Mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen bin ich aufgewachsen. Meine Lebensjahre von 8 bis ungefähr 9. Ja, genau. 8 bis ungefähr 9. 10 vielleicht. Und da gab es dann eben nur 2 Sender. Ja, ich hatte nur 2 Sender. Ich kann nachempfinden, was vielleicht unsere MitbürgerInnen aus der damaligen DDR ja empfunden haben. Egal, dann kam der Umzug nach Berlin und da kam ich das erste Mal auch mit Privatfernsehen in Berührung und solchen Welten, ja. Alter, ich hatte in meiner Anfangszeit als junger Jugendlicher nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, die Drähte haben aber geglüht und da habe ich mir halt einfach viel reingezogen, was damals lief und ich kann dir gar nicht sagen, wo was genau lief und dann war ja auch die Zeit der VHS-Player und da hatte ich dann eben auch schon ein kleines Umfeld, wo dann halt auch mal was hin und her getauscht wurde. Ich hatte sogar einen um die Ecke, einen wahren Bekannten, der hatte dann auch erste Pay-TV Deutschland, ja, da hat man auch ein bisschen was mitbekommen, aber erzählt bekommen. Und ich weiß gar nicht mehr wann und wie und wo, aber ja, ein paar Folgen hatte ich halt gesehen.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein echt spannendes Konstrukt. Als Studio dahinter steckte DIC Entertainment. Die haben auch die Folgeserien produziert, zusammen mit Nintendo America. Und hier haben wir jetzt so eine Folgenlänge, so um die 20 Minuten. Aber das Krasse ist, du hast immer so, also erstmal hast du einen Realfilmanteil, da kommen wir gleich nochmal zu, aber du hast halt immer einen Part Mario in der Serie und einen Part Zelda. Und den Mario-Teil hat Dan Reber als Regisseur übernommen und den Zelda-Teil eben John Grust. Und der hat dann später die späteren Serien dann auch als Showrunner und als Produzent sogar begleitet. Also der ist dem Ganzen dann noch treu geblieben. Aber so das Gesamtkonzept, Alter, ist das wild. Nee. Ich hätte es als Kind geliebt, aber dieser Realfilm-Start und Ende oft ist es so durch und durch fertig. Ich hab's irgendwie gefeiert. Weil erzähl du mal, was da passiert und wer da so alles am Start ist.
Ja, das ist, man merkte halt irgendwie, also ging los 1989. Die 80er waren halt noch ein bisschen geprägt von diesen typischen Show-Elementen mit irgendwelchen Live-Moderatoren oder eben ja hier Schauspielern. Schauspieler würde ich aber schon auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen wollen. Die halt einfach auch dann so eine kleine Nebengeschichte erzählt hatten. Ja, meist dann halt irgendein Blödelquark. Und hier hat Lou Albano, ja, nämlich dann Mario gespielt. Und Lou Albano, den kannte ich gar nicht als Wrestler. Ich hatte es dann auch nur im Zuge der kurzen Recherche dann wahrgenommen, dass der auch als Wrestler aktiv war, als Captain. Captain Lou Albano. Und auch dann halt damals in der WWF gewrestelt hat. Das war ja dann so die jüngere Generation können vielleicht, wie heißt das aktuell, WWE, glaube ich. Oder es gibt auch AEW oder so, All Elite Wrestling oder so. Ja. Wahrscheinlich gucken jetzt die jüngeren Generationen sowieso nur irgendwie MMA-Kämpfe an, wo die Leute sich halb tot prügeln. Ja, die WWF war also eigentlich das Nonplusultra-Ding. Ey, was mich gerade dazu bringt, ich muss mir auch unbedingt noch die Doku-Serie angucken, die es auf Netflix gibt, über den Manager, der auch, ich glaube, ich mittlerweile verstorben ist, von der WWF. Egal. Der spielt den Mario. Und dann sehen wir natürlich Luigi, gespielt von Danny Wells. Und das sind halt natürlich immer die beiden Charaktere, die wir da standardmäßig sehen. Und dann gibt's aber auch natürlich ab und zu jemanden, der King Koopa bzw. Bowser spielt oder ja Toad oder hier Princess Toadstool ist, boah, dieser, wer ist denn das? Und ja, die haben dann halt immer irgendwie so Slapstick-Einlagen, irgendeine Nebengeschichte, die dann halt am Anfang kurz erzählt wird. Dann gibt's eine Mario-Zeichentrick-Episode und da gibt's halt nochmal am Ende ein Live-Show-Element. Und Alter, das ist halt schon echt abgefahren. Da sind halt echt damalige bekannte Leute am Start gewesen, einfach auch, ne, um im TV sich zu promoten, ein bisschen Screamtime zu bekommen, aber dann natürlich auch dann in dem Zuge die Super Mario Show ein bisschen voranzutreiben. Und ey, wenn man die Namen liest, viele, also Jüngeren werden die Namen gar nichts irgendwie sagen, aber das war damals halt der Zeitgeist, ne? Also Cassandra Peterson, Elvira, ja, Elvira, wie hieß sie? Mistress of Darkness?
Ja.
Gab's auch Filme?
Oh ja, die waren damals, ist geil. Ich finde den richtig gut.
Ja. Roddy Piper hatten wir vorhin schon erwähnt. Also da merkt man dann eben die Lou Albano Herkunft mit dem Wrestling. Ich hatte in einer der ersten Folgen dann auch Sergeant Slaughter natürlich identifiziert. Das war auch ein Wrestler, der ja zu meiner Anfangszeit Wrestling, ja, der hat einen Royal Rumble dann gewonnen. Kennt heute niemand mehr. So eine ganz komische Figur. Also der ritt auf der G.I. Joe-Welle sozusagen damals, so sah der auch aus. Wir haben Magic Johnson, den Basketballer zu sehen bekommen. Wir haben eine Cindy Lauder. Genau, die Frau von Niki Lauder.
Endlich wissen wir, wie die Mutter von Niki Lauder heißt. Nein, das wissen wir sowieso, die heißt Elisabeth, aber wow.
Also, und die Schwester Cindy Lauper hat man gesehen. Abgefahrenes Ding.
Ja. Patrick Dempsey hat mich überrascht.
Stimmt, ja.
Als Mike Dreamy hier noch relativ jung. Weil du gerade fragtest, Princess Toadstool ist Peach, die hieß. Ah, aber in den ersten Spielen 85 hieß die noch Princess Toadstool, die wurde erst später
alles klar.
Peach, weil der Name natürlich auch sackdämlich ist. Kann keiner aussprechen, die Scheiße.
Ja, vor allem gibt es dann die Verwechslungsgefahr, dass sie irgendwie was mit Toad zu tun hat, wenn die verheiratet wäre oder so. Oder was auch immer.
Nee, das ist die Prinzessin Regentin des Mushroom Kingdoms.
Ja, also wenn man so ein bisschen Zeitgeschichte von damals US-Showgeschichte mitbekommen möchte, dann kann man sich das auf jeden Fall geben. Mich haben natürlich eher die Teile dazwischen angesprochen. Also wenn man ein bisschen in der Stimmung ist und Bock hat auf Zeichentrick und einfach ein bisschen Mario-Gedöns, dann ist man da nicht verkehrt. Das ist jetzt hier alles nichts Weltbewegendes und auch nicht besonders geistreich Erzähltes, aber mir hat es schon zwischendurch Spaß gemacht, einfach dann Geschichten aus der Mario-Welt, wo du dann die typischen Charaktere zu sehen bekommst und dann werden halt immer da kurzweilige Abenteuer erzählt.
Ja, und es ist, und das fand ich wieder ganz cool, weil diese Serie ist irgendwie, die ist gespickt mit Popkulturreferenzen. Du hast eine Folge, die heißt Raiders of the Lost Mushroom. Da hast du Koopas mit Nazi-Armbinden zum Beispiel oder Butch, Mario and Luigi the Kid. Mm. Ist auch ganz cool. Die Folge hätte ich als Kind so hart abgefeiert. Mm. Die war richtig geil. Und so hast du halt ganz viele Referenzen. Du hast aber auch ein paar Folgen, die wirklich langweilig sind. Mm. Das kommt dann auch noch öfter mal dazu. Aber, und das war ja auch so eine aufkeimende Popkultur-Ding in der Zeit, ich habe das Intro und den Outro-Song, Alter, dieses Outro-Song Do the Mario, das ist so geisteskrank.
Mhm. Und, wurde natürlich auch dann deutsch synchronisiert und eingerappt mit, ich glaube, Tanz dem Mario. Ja, also
okay, ich habe es Gott sei Dank auf Englisch gesehen. Also, als die erste Folge losging, das Opening kam, dachte ich, okay, heute verblöde ich komplett. Heute frittiere ich mein Hirn und gehe richtig dumm. Aber ne, es hat mich am Ende dann doch irgendwie ganz auf eine ganz witzige Art und Weise unterhalten.
Ich fand es natürlich geil. Also damals lief es ja dann auch so mit dem Rap. Und da war ich schon aus dem Vanille-Eis-Alter raus. Ich fand es dann natürlich geil, weil 1989, da war es dann natürlich noch nicht so typisch und wenn es dann eben dazu geführt hat, dass sich eben ein paar weitere noch mit Rap irgendwie oder nie einen Einstieg damit hatten, ja, dann sei es drum. Freut mich.
Ja, ich fand's richtig amüsant. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ernie Hudson habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ja, den kennt ihr als Peter Winston oder Winston Zeddemore aus Ghostbusters. Ja, und der läuft dann da auch in einer Episode rum in dem Live-Segment. Das will ich halt kurz erzählen. Der hat dann einfach so einen Rucksack auf mit einem Aufkleber drauf, der irgendwie daran erinnern soll, dass es jetzt was mit Ghostbusters zu tun hat. Die hatten einfach anscheinend nichts Besseres bekommen. Da hat er so eine billige Pistole, mit dem Rucksack natürlich verbunden und da merkt man, es wurde halt einfach ziemlich schnell irgendwie hingerotzt, so das Zeug, ja, und Hauptsache
wahrscheinlich keine Kohle gehabt, Requisiten. Hat auch nicht geholfen.
Genau, ja. Naja, ja. Ich habe mich gefreut, diese Gesichter zu sehen, die Gesichter von damals zu sehen, heute kennt die keinen Arsch mehr, ein paar wenige haben es noch irgendwie zu weiterer Karriere geschafft, viele halt nicht, ja.
Ja. Ja, basiert auf Super Mario Bros. 1 und 2. Mhm. Das kann man vielleicht noch erwähnen. Und mitproduziert hat Saban oder Entertainment. Und die kennen die meisten wahrscheinlich. Falls sie die Power Rangers Doku gesehen haben, wissen sie da Bescheid. Aber ja, die kennt man vor allen Dingen durch die Power Rangers.
Ja.
Jo. Weiß ich nicht. Willst du noch was erwähnen? Ich glaube, ist ein lustiges Ding. Wer mal Zeit hat, kann sich das mal als Zeitzeugnis der späten 80er definitiv mal reinziehen.
Gibt 65 Folgen.
Ja. Ist also nicht mal ebenso schnell geguckt, aber es geht gut rein. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn man ein 80er-Gen hat, dann funktioniert das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, bei IMDb gab es eine 6,3. Bei mir hat es für eine 6,5 gereicht.
Ja, komm, da können wir doch hupen. Achso, ich wollte was probieren.
Geil. Fan. Cool.
Wir haben ja heute nur tolle Sachen mitgebracht.
Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Spielzeug wirklich in deinen Händen so gut aufgehoben ist.
Ja, wahrscheinlich hat mir deswegen auch Lee nur im Vorfeld kurz 4 Buttons gezeigt mit FX-Effekten. Es ist doppelt gemoppelt, ne? Wie der weiße Schimmel mit FX-Möglichkeit. So.
FX.
Die Skandalfolge hat man schon aufgenommen, Dennis.
Stimmt, die haben wir schon aufgenommen. Jo, dann hopsen wir gleich, ein Jährchen weiter, 1990. Die Abenteuer von Super Mario Bros. 3 oder The Adventures of Super Mario Bros. 3.
Ich bin dir so dankbar, dass du diesen sozusagen Trivia-Fact kurz davor erwähnt hast, weil mir hatte sich das nicht erschlossen, warum diese Serie, und mit der hatte ich nämlich angefangen, dann nochmal reinzugucken, warum die jetzt mit Super Mario Bros. 3 angefangen haben. Hab dann erst gecheckt, okay, klar, Super Mario Show ist halt ein Jahr älter und basiert eben auf Teil 1 und 2. Vielen Dank.
Ja, es ist wirklich, war auch extrem irritiert, weil ich dann natürlich auch sofort gesucht habe und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich es macht es nicht klüger übrigens, aber weil, wenn du die Trivia Facts nicht kennst, stellst du dir diese Frage dein Leben lang.
Ja.
Aber die stellen sich ja viele auch bei Dude Bro Party Massacre 3, warum es Teil 1 und 2 nicht finden.
Ja.
Ja, die sind beschlagnahmt, deswegen könnt ihr die nicht finden. Jo, hier wieder selbe Produktionsländer, selbe Studios. Diesmal aber nur 13 Folgen. Außer man trennt sie wie in Amerika in 26 Folgen, denn da hat dann jede Folge nur so 10 Minuten. Denn in jeder Folge werden 2 Storys erzählt.
Genau.
Das ist hier die Besonderheit an dem Ganzen. Es mag an der Qualität meines Bildes gelegen haben, so.
Ja.
Aber ich fand das hier, also hier hat man gesehen, dass es ein Jahr älter ist.
Mhm.
Ein Jahr jünger in dem Sinne eigentlich, wenn man von heute schaut. Denn irgendwie war das ein bisschen besser gezeichnet, alles ein bisschen schärfer, bunter. Und irgendwie es wirkte alles ein bisschen frischer.
Mhm.
Ja.
Ja, ich kann dir auch nur sagen, ich habe mir die DVDs gekauft. Es gibt in Deutschland, kriegst du alle 3 Serien, die wir hier heute kurz ansprechen, auf DVD zu kaufen von PDAX. Und die haben aber auch die Master natürlich nur eingekauft aus den USA.
Ja. Ja, und das hier ist quasi die Nachfolgeserie, wie du eben schon erwähnt hast. Also quasi die zweite Serie, die jetzt hier von John Grust wiederkommt. Und auch da, das haben wir eben nicht erwähnt, aber vor allen Dingen Bruce und Reed Shelley waren hier als Autoren am Werke. Die waren auch eben bei der Super Mario Super Show am Start. Und natürlich als Figuren-Creator Shigeru Miyamoto, der über allem schwebt. Was mir hier irgendwie ein bisschen sauer aufgestoßen wäre, zu viel gesagt. Aber es gibt hier einige Figuren, die einen anderen Namen bekommen haben. Ein paar Namen, weiß ich nicht, Cootie Pie. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch hieß, aber das ist halt Wendy Cooper. Warum heißt die Cootie Pie? Cootie Pie klingt irgendwie, weiß nicht, ich hatte irgendwie Coochie direkt im Kopf, war es nicht gut. Und Cookie von Cooper ist halt auch für Ludwig van Cooper irgendwie dämlich. Also das raff ich nicht, weil die haben ja offensichtlich die Lizenz, warum änderst du den Namen? Hab ich nicht verstanden. Und hat mir auch echt nicht gefallen. Naja. Aber ansonsten kam in Deutschland 97 auf RTL raus. Da könnten es dann Menschen gesehen haben, außer sie hatten nur 2 Fernsehsender, so wie du, zu einer kurzen Zeit. Ich habe damals kaum Fernsehen gesehen, deswegen habe ich diese Serien damals auch alle verpasst.
Ja, ich lese auch gerade den von dir notierten Fakt, dass die deutsche Fassung erst 97 auf RTL erschien. Das war natürlich auch noch voll mein Fernsehjahr. Mhm. Aber da war ich natürlich zu alt für so eine Serie. Kann aber auch sein, dass ich da dann halt, ja, das mitbekommen habe, da auch mal was geguckt habe, aber mich auch einfach ein bisschen zu alt gefühlt habe, um mir alle Folgen, die es gibt, reinzuziehen. Kann auch sein. Ich erinnere mich leider einfach nicht mehr. Ich habe dann, jetzt muss ich überlegen, in dem Jahr angefangen zu kiffen. Kann natürlich sein, dass mir das dann auch viele wertvolle Erinnerungsgehirnzellen zu meinen Fernsehvormittagen, Nachmittagen, Abenden und Nächten, ich habe manchmal auch wirklich, ich habe wirklich viel geguckt, zerstört hat. Ja. Mhm.
Ja. Ja, was ich der Serie hier irgendwie zugute halte, ist, dass sie ein bisschen versucht haben, was halbwegs anderes zu machen, denn hier hast du einen irdischeren Bezug, weil es hier auch ganz viele reale Handlungsschauplätze gibt. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da bekommt Cootie Pie als Geburtstagsgeschenk Amerika, was im Meer versenkt wird. So, also
ich finde die Folge auch so lustig. Ja, die Cooper gilt ja so als, also Bowser ist ja so der Oberbösewicht. Ja. Aber Alter, ihm geht seine Tochter so auf den Sack, weil sie unbedingt Amerika haben möchte. Und er tut natürlich dann alles dafür, dass seine Tochter einfach auch zufrieden und glücklich ist. Sie ist eigentlich der noch viel schlimmere Motherfucker im Vergleich zu ihm.
Eigentlich ist sie der Superschurke. Was natürlich, und das war, ich glaube, das muss man nicht dazu sagen, aber in all diesen Serien hast du halt die coolen Sounds aus den Spielen, die man kennt. Du hast so ein bisschen 8-Bit teilweise imitiert, teilweise was vielleicht echte Mucke im Hintergrund. Also auch die originalen Sounds. Hier hast du auch nicht diese lustige Tasse in der, die Grinsetasse von Bowser, sondern hier hast du dann auch das Doomship. Das ist ein Raumschiff. Jeder, der den Galaxy-Film gesehen hat, weiß, dass es da auch eins gibt. Also ein ganz guter Bezug auch dahin. Ja. Ich find's als Kinderserie, glaube ich, ganz gut. Irgendwie, weil es ein bisschen so eine Brücke herstellt. Mir war es ein bisschen zu wenig, es klingt komisch, aber zu wenig cartoonhaft irgendwie. Weil es halt, ich hätte mir gewünscht, dass es nur in der Mario-Welt spielt. Ich brauche diese weltliche Nähe, glaube ich, nicht. Ich finde es schön, dass sie was versucht haben, aber ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach an den bekannten Handlungsorten geblieben wäre. Da gibt es genug Welten, die man erkunden kann. Aber man musste halt den Dollar noch rausquetschen. Denn eigentlich, wenn man vom Konzept mal absieht, von den Mario-Welten und Geschichten, hat die Supershow eigentlich gereicht. Und da musste man ja schon kreativ werden, damit man noch irgendwas zu erzählen hat. Ja, ich fand's ganz nett. Fand's ein bisschen geiler gezeichnet. Das hat mir nochmal einen kleinen Push gegeben. Aber ansonsten haben mich auch, glaube ich, mehr Sachen eher irritiert, als dass ich noch kindlichen Spaß damit hätte haben können.
Ja.
Wie ging's dir da?
Ja, genau so. Also für mich haben alle drei Serien aber halt auf einer Welle irgendwie geschwommen. Ja. Das ist alles ein Teich, ein Tümpel, ein Tümpel. Manchmal trüb, manchmal sieht man eine schöne Stelle.
Ja, die Serie wird komischerweise gar echt besser gefunden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Realfilmanteil fehlt oder dass nicht so showmäßig mit noch einem Zelda-Part aufgezogen ist oder so. Weil die hat echt eine 7,0 bei IMDb. Das sind halt 0,7 besser als die Super Mario Super Show.
Im Trump-Zeitalter haben alle gefreut, ja, dass Amerika an die Tochter von Bowser geht.
Da hat's, also ich hatte so das Gefühl, dass der Präsident von Amerika aber da noch so Nixon sein sollte, oder?
1990, oh, gute Frage.
Also müsste Bush
oder
gewesen
war das
sein?
War das schon, ja, doch, doch.
Ja, also müsste eigentlich Bush gewesen sein, aber der Typ, den die da gezeigt haben, der sah eher wie Nixon aus.
Ach so, ja, du hast recht. Ja, ja, stimmt.
Der
stimmt.
Hatte so die Nixon-Optik, auch mit seiner Frau und so.
Ja. Passt.
Ja, war schon ganz spannend. Naja, von mir kriegt die Serie nur 5, weil ich fand die dann doch weniger unterhaltsam.
Okay, naja, ich bleib da bei 6,5. Ist für mich eine Gemengelage irgendwie.
Na gut, naja, ich fand das andere Konzept doch irgendwie unterhaltsamer, weil es gut aufgebrochen ist. Jo. Dann geht's noch ein Jahr weiter mit der Super Mario World oder Super Mario Welt. ist eigentlich auch wieder alles identisch. Hier haben wir 13 Folgen, also echt eine kurze Serie. Auch wieder John Grust. Also es deckt sich alles, auch die Geschichten decken sich. Hier ist jetzt noch Yoshi am Start. Und der hat aber, und das ist für mich hier wirklich der Killer der Serie gewesen, der hat dieses nervige Scheißkind dabei, dieses Höhlenmenschenkind Uktan.
Oh ja, ja, Mann.
Alter, ist der mir auf den Sack gegangen. Ich wollte den ja umbringen.
Verstehe ich voll. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es nur eine Episode ist mit diesen Art Familie Feuerstein-Fatzken.
Die Hoffnung hatte ich auch.
Ja, aber dann habe ich gedacht, du Shit, Alter, ja. Das kommt mehrfach vor, fuck.
Und dann, und das ist für mich auch so ein Ding gewesen, dann spricht einfach Yoshi wie der debile Bruder von Yoda und Jar Jar Binks. Ey, da so, Alter, der geht mir ja genauso auf den Sack. Das ist ja ganz gruselig. Aber hier merkst du halt, und deswegen nehme ich dem das auch gar nicht so böse, die Serie ist noch mal mehr auf Kinder gemacht. Also die geht, eigentlich geht die gefühlt nochmal ins Vorschulalter zurück, weil die ist ja wirklich auf ganz Basisniveau gehalten, sowohl vom Humor, der echt schon richtig Slapstick, Pipi-Kaka nicht, aber schon so richtig Slapstick und dumm ist. Sprache ist wirklich sehr simpel. Die sprechen halt auch alle, als wenn sie noch einen Daumen im Mund hätten. Es gibt hier und da mal was, wo ich auch gedacht habe, okay, hier diesen Zirkus Coupling Brothers von Ringling Brothers fand ich irgendwie ganz cool, so als Wortspiel. Aber ansonsten hat mich das schon größtenteils genervt. Und was mir mal irgendwann hoffentlich IMDb oder irgendein Mensch erklären muss, warum hat die letzte Folge eine 9,2? Das ist das scheiß Finale von Breaking Bad oder was? Was ist denn damit, was ist denn los mit denen? Ich habe mir die extra dann nochmal angeguckt, dachte ich, raff ich nicht. Die ist genauso schlecht oder gut wie alle anderen Folgen davon.
Vielleicht waren einfach alle froh, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, geil, zu Ende 10. Oder es hat nur einer bewertet, es haben nur zwei bewertet, einer mit 10 und einer mit 8 oder so, keine Ahnung.
Ja.
Es ist wild. Ich
kenne leider nicht die Zusammensetzung oder Kriterien für die Anzeige einer.
Ich möchte jeden Einzelnen, der da eine 10 abgegeben hat, bei der Folge sprechen, persönlich.
Die werden sich bestimmt alle
melden.
Ich
kapiere es nicht. Naja, aber hier gab es auch einen Funfact noch, denn diese Show ist in einem Konstrukt entstanden und das übergebe ich mal dir, weil da kenne ich mich gar nicht aus.
Ja, da war auch wieder bei der dritten Staffel John Grust dann wahrscheinlich der Strippenzieher für diese Kopplung, also bei der DVD und ich vermute bei der Ausstrahlung vielleicht auch, ja, wurde es nämlich dann mit Captain N zusammen ausgestrahlt. Das heißt, eine Folge Mario, eine Folge Captain N und Captain N steht für, also das N steht für Nintendo Entertainment System. Da gab es nämlich auch dann eine Serie mit 3 Staffeln und zeitgleich eben auch 89 angefangen. Erste Staffel wurde aber eigentlich noch von jemand anderes created und zweite Staffel, also eigentlich zeitgleich von den Jahren her, genauso wie die Mario-Staffeln. Und die dritte war aber, da war dann eben John Grust am Start und der hat das ganze Ding irgendwie zusammengezogen und in Deutschland gibt's die dritte Mario-Serie dann auch einzeln zu kaufen, aber auch im Komplettpaket mit Captain N. Und da hast du dann eben auch die verschiedenen Verknüpfungen. Das heißt, ich habe das dann auch so geguckt. Ja, am Anfang gibt es immer erst eine Mario-Folge, 10, 11, 12 Minuten und danach kommt Captain N. Und bei Captain N spielt nämlich, das ist eigentlich ganz lustig, also Entschuldigung, Korrektur. Die Folge fängt auch immer erstmal kurz mit Captain N an, dann kommt Mario, dann kommt Captain N Zeichentrick und der Anfangsteil ist halt immer noch Realsequenz, also das Intro. Und da sieht man halt einen realen Schauspieljungen, der einen Teenager namens Kevin Keen spielt in der realen Welt. NES zockt, ja, 89. Also das Nintendo Entertainment System zockt. Und dann über den Fernseher hinein in so eine, ja, gezeichnete Videospielwelt von Nintendo gesaugt wird und dort dann in jeder Episode mit verschiedenen Charakteren aus den typischen Nintendo-Videospielen von damals dann ein Abenteuer erlebt. Ja, da sehen wir dann Link, wir sehen ihn mit Donkey Kong, natürlich auch mit Mario, wir sehen ihn mit Kid Icarus, also Pit, und verschiedenen anderen Charakteren, also auch zum Beispiel Eggplant Wizard, auch aus Kid Icarus. Wir sehen ihn mit Mega Man und das ist schon ganz geil. Also ich habe das irgendwie gefeiert. Das hat schon auch einen Nostalgiewert. Und wenn ihr wirklich Hardcore-Nintendo-Fans von Videospielen seid, dann könnt ihr hier auch natürlich einen Blick reinwerfen. Wenn ihr zufällig 6 oder 7 Jahre alt seid und diesen Podcast hier gerade hört, weil euch eure Eltern das natürlich erlaubt haben, auch dann könnt ihr gerne einen Blick in Captain N reinschmeißen. Das macht schon, ist schon ganz nett. Und vor allem halt auch mit dann ungefähr 10 Minuten ziemlich kurzweilig. Und das Geile ist, ich bin ja damals, das muss 1992 ungefähr gewesen sein, in Berlin gab es auch noch tief dunkle Zonen für mich. Bin in eine sehr weit entfernte dunkle Zone gefahren, weil es dort ein Videospielgeschäft gab, die Super Metroid am Start hatten. Hatte davor angerufen, habt ihr es am Start? Ja, die Big Box mit hier Spieleberater. Und ich so, okay, geil, hingefahren, gekauft. Und das war eigentlich mein Super Nintendo Spiel. Und das Lustige ist nämlich, dass Mother Brain, alle, die Super Metroid gezockt haben, kennen Mother Brain. Das ist nämlich dann auch so der Uber-Bösewicht in der Captain Serie. Viel Spaß beim Gucken. Ja, und ja, ich habe natürlich Super Metroid, wie wahrscheinlich alle in meiner Generation, für viel zu wenig Geld oder sogar verschenkt, also für viel, viel zu wenig Geld verkauft und traue dem immer noch nach, wenn ich jetzt mir die heutigen eBay-Preise angucke.
Ja, das geht einem ja leider häufiger so, als man möchte. Mhm. Die Serie hier kam genau in der Mitte weg. Die hat nämlich bei IMDb eine 6,6 gekriegt. Mhm. Aber weil mich diese Kindergarten-Scheiße und dieses Kind so abgefuckt hat, kriegt das von mir eine 4.
Okay, ja. Bei mir immer noch derselbe Teich.
Stark. 6,5. Ja, dann komme ich mal zu meinem ersten Film, dann, den ich mir freiwillig ausgesucht habe, was mag mich da geritten haben. Das weiß ich im Nachgang ehrlicherweise auch nicht mehr. Hat bei uns intern ein wenig für Verwirrung gesorgt, weil die Scheiße, also die erste Serie heißt Super Mario Bros. Mhm. Das hier heißt Super Mario Bros. Und der 2023er Film heißt auch Super Mario Bros. Hat bei uns interessante Sprachnachrichten produziert. Mhm. Naja, ich spreche aber auf jeden Fall aus von dem Film aus 1993. Und habe mir extra dafür den Morton und Jankel Extended Cut angeguckt, der, wie ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, 2023 angefertigt wurde. Mehr oder minder inoffiziell, denn der wurde so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, nee, gar nicht mehr, der ist 21 rausgekommen, habe ich mich vertan. Ah, ja. Das ist noch 2 Jahre her. Ja, aber der wurde von einem Restaurateur, der heißt Garrett Gilchrist, und ein paar Mitgliedern des Super Mario Bros. Movie Archives rausgebracht. Also einmal restauriert, was sich restaurieren ließ. Und das ist halt eine erweiterte Schnittfassung. Und diese Erweiterungen haben sie halt nach den Regisseuren benannt. Und basiert halt auf den VHS-Workprints. Und genauso sieht das dann auch aus. Mhm. Die sind natürlich nicht fertiggestellt worden, sowohl was Ton, Sound und Bild angeht. Und leider sieht man das auch. Und du hast auch ab und an hast du mal Szenen, wo im Hintergrund einfach ein Greenscreen ist, weil die VFX einfach nicht eingefügt wurden.
Also ich zoll dir Respekt, dass du dir das Ding gegeben hast. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass in der Internet-Film-Community, das hat schon für Aufsehen gesorgt, die Ankündigung, dass es jetzt diesen Cut geben soll, weil ja da auch schon bekannt war, dass der Film 93, dass es da Überwerfungen gab zwischen Produzenten, wahrscheinlich dann eben auch einschließlich Nintendo oder da halt Disney ja auch, die da mit involviert waren und den Regisseuren gab, die da ganz unterschiedliche Visionen hatten.
Auf die Hintergrundhistorie, da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal, weil das ist richtig wild, was da abgegangen ist. Also ich habe an Trivia primär die Entstehungsgeschichte zusammen gebastelt, weil das ist schon wilder Scheiß.
Cool. Ich hatte nur dann irgendwie mitbekommen, du hattest den ja auch mal, glaube ich, entweder in Lostopf geschmissen oder das Auftragsfilm gegeben und wurde ja auch mal von den Banausen. Also
das
konkret
war mein erstes Los als Supporter. Aus dem April 2021, das war das erste Los, was ich reingepackt habe. Das hat gestern Jahre später mal gezogen.
Ja.
Und dann in der Episode 312 rezensiert, der Arme.
Das Los hat also noch eine richtige Historie. Ja, bei 200 Punkten ist er gelandet.
Ja, er war da nicht so angetan. Er hat die Kinofassung geguckt, die du jetzt vermutlich auch geguckt hast.
Genau, genau. Ja, ich weiß nicht, ob du das erwähnst. Entschuldigung, wenn ich vorgreife. Es gibt diese Fassung ja auch zu kaufen. Umbrella Entertainment, so ein australisches Filmlabel, hat die rausgebracht.
Ja, das ist aber nicht die Fassung.
Ach, es ist nicht die Fassung.
Nein, das ist der Lasagne Workprint. Der basiert auf demselben Ursprungsmaterial, was eigentlich für den Morten Jankel Cut verwendet werden sollte, wurde aber etwas anders restauriert oder wiederhergestellt.
Okay, verstehe.
Die kam zur 30-jährigen Super Mario Bros. Jubiläums Collectors Edition Trust the Fungus.
Ah ja, okay. Raus, ja. Gehst du da dann nochmal kurz auf die Unterschiede ein oder?
Ich gehe auf die Unterschiede zur Kinofassung ein, aber nicht auf den Lasagne-Schnitt, weil den habe ich mir jetzt nicht noch reingezogen.
Ja.
Den
Lasagne-Schnitt.
Wer da gucken will, also wirklich Lasagne Edition, das ist ganz, ganz geil. denn wenn man das recherchieren will, muss man sich tatsächlich wirklich angucken, weil da gibt es nichts bei Schnittberichte.
Ja. Ja, das ist krass.
Ja, also das muss man sich wirklich leider Gottes angucken. Aber was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, die Kinofassung geht 105 Minuten, der Morten Jankel Extended Cut geht 125 Minuten.
Mhm.
Das ist also schon nicht zu vernachlässigender Unterschied.
Mhm.
Und ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, die Extended zu gucken, aufgrund der Qualitätsunterschiede, weil es sind teilweise auch nur Sekunden oder Frames reingeschnitten und es springt dann halt immer in der Qualität. Das macht's fürs Auge jetzt nicht besonders angenehm, muss ich sagen. Zumal die Qualitäten auch beim Workprint ein bisschen schwanken. Du hast ab und an Sequenzen, da ist noch unten der Timecode eingeblendet, der fortläuft. Du hast welche ohne und du hast dann die fertiggestellten Sequenzen, die alle so fließend ineinander überwackeln und gehen. Was ich aber vorgreifend schon mal sagen kann, ist es durchaus interessant, sich den mal anzugucken.
Ja. Ja, ich finde es auch mal, also ich kenne die Existenz von vielen Workprints und ich finde es natürlich filmhistorisch dann mal interessant, wenn ein Workprint vielleicht auch eher einer Fassung entspricht, die der Regisseur haben wollte im Vergleich zu dem, wie wir den Film als Kinofassung kennen. Boah, ich habe mir aber, glaube ich, noch nie einen Workprint von Anfang bis Ende mal reingezogen, weil die sind schon hart von der Quali, oft ja eben dann irgendeine VHS im Archiv, die dann gerippt wurde, wo du dann oft den Timecode drin hast. Das ist schon harte Qual. Ne? Deswegen wiederhole ich Respekt dafür, dass sie das gegeben hast.
Also wo ich den immer mal sehen wollte, war von der City Cobra. Den haben sie ja auf 87 Minuten runtermassakriert.
Ja.
Und ich weiß, und das ist aber auch eine, es gibt ja so eine halb inoffizielle Bubble, die sowas mal zusammenstellt. Es gibt eine Version davon, die ist unfassbar lang. Und die muss ich mal sehen. Die geht, glaube ich, fast 130 Minuten. Also, die ist echt viel, viel, viel länger. Die wollte ich unbedingt mal sehen. Es war irgendwann mal übersehen, ein Online-Filmfestival, das das zeigen wollte. Die haben dann den Film angekündigt für den Tag. Oder die Nacht, hab mir dann auch freigenommen, aber irgendwann hatten die technische Probleme und um 6 Uhr bin ich dann ins Bett gegangen morgens, weil, ja, der lief dann um 9 oder so, konnte man halt nicht absehen, aber ich konnte einfach nicht mehr wach bleiben. Naja, und so ähnlich ist es hier auch, hier ist sehr viel Material der Schere zum Opfer gefallen, aber ich würde erstmal einmal auf die Story und die die grundsätzlichen Sachen eingehen. Du hast ja eben schon erwähnt, Hollywood Pictures hat den produziert, ist eine Division von Disney, deswegen hatten die da auch ihre Pfötchen mit im Spiel, hatte ein unfassbar großes Budget, vor allen Dingen für die Zeit von, man weiß es nicht ganz genau, aber 42 bis 48 Millionen. Weiß man aus dem Grunde nicht so ganz genau, weil die Produktionsgeschichte sehr bewegt ist und man nicht weiß, wo da genau wie viel Kohle noch in Nachdrehs und sonstige Neuschnitte und Schreibungen reingeflossen ist. Und da sind manche Leute auch einfach am Set geblieben, obwohl sie gar nicht mehr angestellt waren. Das war sehr, sehr wild. Gilt als einer der großen Flops, denn der hat nur 39 Millionen eingespielt.
Genau, also, man kann sich ja vorstellen, dass da ganz viel auch Geld noch zusätzlich in Marketing reingeflossen ist.
Ja, das so oder so, das käme dann nochmal on top. Also ein sehr, sehr teurer Film für 1993 und ja, hat nicht funktioniert. Heute werden 90 Millionen Filme wie Supergirl lächelnd eingestampft und abgeschrieben, aber damals war 11 Millionen Verlust an der Kasse schon.
Mhm.
In manchen Phasen der Filmgeschichte der letzte Sargnagel für ein ganzes Filmstudio. Also, naja. Ja, Regie haben Rocky Morton und Annabel Jankel geführt. Und geschrieben haben das mehrere Herren, die erwähne ich allerdings erst später. Und auch die Besetzung würde ich einmal nachgelagert erzählen, denn da gab es viele Wechsel hin und her, dies, das. Und die Story ist sehr überraschend, denn auf die würde ich jetzt mal eingehen. Denn man hat hier einen ganz interessanten Ansatz gewählt beim Schreiben. Wir sind, oder ja, wir steigen hier erstmal sehr früh ein, denn grundsätzlich gilt, die Welt wurde in zwei Paralleluniversen gespalten nach dem Einschlag von einem Meteoriten. Das ist schon ultra lange her, aber es gibt halt zwei parallel existierende Welten. Die überlebenden Dinosaurier sind in die eine Welt geflohen und in der anderen haben sich die Menschen entwickelt.
Das ist genau. Absurd.
Und die Dinos haben sich aber ähnlich wie die Menschen entwickelt und haben in ihrer Welt auch eine Stadt gegründet, das ist Dinohattan. So. Dann sind wir am Anfang halt im Jahre 1973 und da sehen eine Frau, die ein großes Ei vor so eine, ich habe erst gedacht, es wäre eine Kirche, aber es soll, glaube ich, ein Waisenhaus sein, in Brooklyn legt und einen kleinen leuchtenden Stein, der ein Fragment von dem Meteoriten damals ist. Ja. Dann springt aus dem Ei schlüpft dann halt so ein kleines Mädchen. Ich hatte erst erwartet, da schlüpft Yoshi draus. Was ist aber nicht passiert? Naja, und dann springen wir 20 Jahre nach vorne und sind endlich bei Mario und Luigi. Die sind Klempner in Brooklyn, werden aber klein gehalten und belächelt von dem Mafioso Anthony Scarpelli, der sie aus dem Geschäft drängen will und sich auch bei jeder Gelegenheit über sie lustig macht, ihnen alle Aufträge wegschnappt. Und da hast du im Kino-Cut halt echt mal wenig Fleisch dran. Das ist relativ kurz gehalten. In der Extended kommt dann noch ein bisschen mehr Hintergrundstory. Genauso wie zu Daisy, denn Luigi lernt dann Daisy kennen. Das ist eine Archäologiestudentin von der NYU. Und die zeigt ihm halt das unter der Brooklyn Bridge. Natürlich, was muss man sonst als Hintergrund haben? Also in jedem Film, der in New York spielt, muss die Brooklyn Bridge irgendwann als Hintergrund auftauchen. Zeigt ihr da halt in der Kanalisation, dass sie da Dinosaurierknochen gefunden hat. Und dort treffen sie dann auf zwei Handlanger von Scarpelli, die die Ausgrabung sabotieren wollen. Denn, naja, die haben halt andere Pläne mit dem Ganzen und sabotieren die Wasserleitung. Was liegt also näher, wenn Wasserleitungen sabotiert werden? Man ruft den Klempner. Und dann kommt noch Mario dazu und die beiden reparieren den Schaden. Und während sie das reparieren, kommen King Koopas Handlanger Iggy und Spike und Cousins sind sie, glaube ich, auch noch von Cooper. Und entführen Daisy. Daisy ist auch nicht die erste, die entführt wurde, denn die haben sich einfach ein paar, weil die sackdoof sind, haben sich einfach ein paar Mädels aus Brooklyn gegriffen, darunter auch Marios Freundin Daniela. Die ist nämlich auch schon abhanden gekommen. Auch zu der kriegt man ein bisschen mehr Vorgeschichte in der im Extended Cut. Ja. Ja, die beiden verfolgen dann durch das Portal nach Dinohattan die Spur von Daisy und verlieren aber leider dabei eben diese Halskette, die so eine zentrale, also der MacGuffin ist eigentlich dieser Meteoritenstein, den Daisy um den Hals trägt, den wir in der Anfangssequenz bei dem aus dem Ei geschlüpften Mädchen gesehen haben. Ja, und in der anderen Dimension angekommen, müssen sie sich erstmal orientieren, denn, naja, da leben halt wilde Wesen. Die Koopas sind riesige Viecher mit ganz kleinen Dino-Köpfen. Da sind natürlich auch Menschen am Start, die alle zwielichtige Dinge tun. Und halt der Chef des Ganzen, King Koopa, gespielt von Dennis Hopper, unglaublich. Und der kontrolliert halt die Koopas und hat auch den Vater von Daisy seinerzeit noch, Bowser Koopa, wie auch immer man nennen will, war General in der Armee von diesem besagten König, hat ihn in einen Pilz verwandelt, der auch über die ganze Stadt wuchert. Ja, und die Königin damals war halt die Mutter und die ist die Besagte aus der Anfangsszene, die sie dahin gebracht hat, die allerdings verstorben ist. So, und so ist Daisy jetzt quasi in Gefangenschaft bei King Cooper und versucht sich da irgendwie rauszumanövrieren und unsere beiden Lieblingsklempner versuchen sie zu finden und müssen sich dabei natürlich Iggy und Spike widersetzen, die dann irgendwann auch mal durch eine Maschine von Cooper schlau werden. Und ja, so gehen wir hier so ein bisschen durch so eine Steampunk-artige Welt voller Dinos und absolutem Wahnsinn.
Ich hatte eher Cyberpunk da identifiziert, aber
ja, cool, Cyberpunk-Powder.
Cool, dass du das auch so erwähnst und siehst, ja.
Ja, also es ist irgendwie, Cyberpunk passt auch, es hat auch so einen Blade Runner-Vibe, das ganze Ding.
Ja, vor allem, weil es halt auch dann sehr innerstädtisch spielt, ja? Ja. Und man kann ja auch irgendwie sagen, ey, Mario und Luigi sind auch ein bisschen was wie Anti-Helden, so als Klempner-Typen, ja, ein bisschen nicht die Spitze der Gesellschaft repräsentierend. Und ja, dann halt, und eben aber auch Punk, ja, was du teilweise da für Frisuren hast. Dennis Hopper mit seiner komischen Cooper nachempfundenen Frisur oder einer seiner Cousins, ja, was der dann eben auch für eine Frise hat. Das ist schon echt abgefahren.
Ja, das ist schon eine richtig krasse Welt. Auch die Karren, die hier rumfahren, haben auch fast schon so ein bisschen Escape from New York und so Vibes. Ja. Halt so richtig Endzeit-Polizeiwagen mit ganz vielen Spikes dran und vorne so ein Rambock und so. Das ist schon krass. Ja, und ich hatte eben schon die Produktionsgeschichte erwähnt und die ist wirklich wild. Denn, also, wie das Ganze schon losging, ist schon wirklich unfassbar. 1990 hat Dustin Hoffman versucht, die Rechte an dem Film zu kaufen, wollte selber Mario spielen und Danny DeVito sollte Luigi spielen und Barry Levinson sollte Regie führen. Ey, den Film würde ich gerne sehen. Naja, ist nichts geworden, wie wir wissen. Und dann fiel das über mehrere Umwege Morten, Jankel und Joffé in die Hände. Und die drei wollten dann etwas.
Weißt du warum? Also warum die?
Da gab's doch relativ viel Studio hin und her interner, aber die haben sich wohl am Ende mit ihrem Konzept durchsetzen können.
Ah, okay.
Weil das Studio das relativ interessant fand. Die wollten nämlich das so machen, dass es sich ein bisschen an dem 89er Batman und an Teenage Mutant Ninja Turtles orientiert und ein bisschen düstereren Ton bekommt.
Genau.
Und das kam damals wohl sehr gut an,
ja,
okay, weil es halt wirklich so ein, also jetzt nicht Zeitgeist war, aber es waren ja erfolgreiche Filme beide.
Ja. Und ich weiß halt nur, dass die beiden ja auch maßgeblich, also die haben ja Regie geführt bei der Max Headroom Show. Das war ja auch so was Ikonisches aus den 80er Jahren, was ja auch so ein bisschen abgefahreneres Zeug war.
Ja.
Also ja, die haben schon echt Erfahrungen mit abgefahrenen Geschichten gehabt, auch Musikvideos ja gemacht und so weiter.
Ja. Ja, und vor allen Dingen dieser Roland Joffé, der hat den ersten Draft dann verfasst und hat sich dann auch mit dem Chef von Nintendo America getroffen. Mhm. Und so kam dann halt die Zusammenarbeit da zustande, dass sie sich angenähert haben. Ja. Und tatsächlich, sie sind irgendwie so, Max Headroom war halt so ein Ding, deswegen hat Joffé, ist er nach Rom geflogen und hat die beiden dann dazu geholt. Mhm. So kam das wohl zustande, aber es ging halt primär, also dass ich von den Produzenten oder von den Studios den Zuschlag bekommen habe, halt, weil der Draft von Roland Joffé so gut war und er hatte so ein bisschen in der Umsetzung halt das im Kopf und hat dann die beiden mit dazu geholt und die haben sich hingesetzt und haben den ernsteren Ansatz versucht zu wählen. Haben dafür den Drehbuchautor Parker Bennett dazugeholt. Und der hat halt mal spannenderweise gesagt, die wollten das halt so machen, als wäre der Film die Basis für das Nintendo-Spiel.
Oh Gott, das checkt also doch keiner, ey.
Die wollten halt so ein Prequel eigentlich oder sowas erzählen, worauf man ein Videospiel basieren würde. Also als wenn man einen düsteren Film ein bisschen verkindlicht, um ein Videospiel draus zu machen.
Okay, ey, das erklärt, also die verschiedenen Aspekte, die du jetzt erwähnt hattest, die erklären so einiges, warum der Film so ist, wie er am Ende geworden ist.
Ja, es, also der, den Film, es, also ich fernab meiner Wertung, den Film muss man irgendwann mal in seinem Leben gesehen haben.
Ja, finde ich auch.
Ja, dann haben sie, weil sie noch nicht so ganz im Laufe dann zufrieden waren, hat man dann Parker Bennett weiterhin aber beauftragt und Terry Runté dazu geholt. Die sollten dann das Skript nochmal ein bisschen ausbalancieren und ein bisschen Comedy reinbringen. So nach dem Vorbild von Ghostbusters. Das soll ein bisschen dunkel, ein bisschen verrückt, aber auch ein bisschen lustig sein. Mm. So dass man irgendwie alles irgendwie abgreifen kann, was es gibt. Mm. Naja, die Produzenten waren dann aber damit nicht zufrieden, haben die beiden rausgeschmissen, weil es dann zu lustig war. Und haben dann ein britisches Autorenteam geholt, Dick Clement und Ian LaFrenesse. Und die sollten eine erwachsene Version schreiben mit einer feministischeren Note. Und dieses Skript wurde auch benutzt, um die Schauspieler zu verpflichten und die Schauspielerin. So. Das heißt, für dieses Skript, was von denen geschrieben wurde, hat dann auch Bob Hoskins unterschrieben. Das hat den überzeugt, dass er Mario spielt, weil der hatte gar keinen Bock eigentlich. Und wenn man ihn heute nochmal fragt, hat er weder Bock darüber zu reden noch sonst was. Er sagt, es war ein absoluter Pain in the Ass, diesen Film zu machen. Naja. Und dann gab es eine ganz, ganz tolle Idee. Da hat sich nämlich das Studio überlegt, ohne die beiden Regisseure zu informieren, wir engagieren noch einen Screenwriter, nämlich Ed Solomon und Ryan Rowe. Die beiden haben sie dann auch noch geholt und die sollten das Ganze dann familienfreundlicher gestalten. Mhm. Und die Effekte, die benötigt wurden, weil Effekte teuer waren, ein wenig runterdampfen und komprimieren, damit das Ganze etwas günstiger werden kann. Als das rauskam, haben dann auch Morton und Jankel überlegt, ob sie das Projekt verlassen, haben dann aber gesagt, gut, wir haben jetzt schon so viel Arbeit reingesteckt, wir schulden es irgendwie auch den Schauspielern, die wir damit reingezogen haben. Und die waren auch der Meinung, dass das keiner so umsetzen kann, wie die es in ihrer Vision sich vorgestellt haben. Ja, weiß ich nicht. Und deswegen haben sie es am Ende dann so durchgezogen. Und dann wurde zudem noch ganz am Ende die Schere angesetzt und wir haben das bekommen, was heute der Kinocut ist, weil die Vision der beiden Regisseure dem Studio zu lang war. Bisschen wie Waterworld.
Mhm.
Naja, deswegen gibt's jetzt auch den Extended Cut, weil der Vision der beiden Regisseure definitiv näher kommt als das, was wir dann am Ende gekriegt haben. Und ich finde, man merkt der Kinoversion auch an, dass sie nicht von Leuten geschnitten wurde, die mit Herz und der Idee dahinter stecken, weil die fühlt sich schon ziemlich abrupt an und die schneidet auch Dinge weg, die einfach manche Sachen sehr sprunghaft und unlogisch wirken lassen. Mhm. Das macht es einfach ein bisschen schwerer, auch für viele Sachen einen Zugang zu finden. Und die größten Unterschiede da sind vor allen Dingen, also du hast am Anfang so diesen Konflikt mit Scalpelli und Daisys Hintergrundgeschichte, was sie an der Uni macht und wer sie überhaupt ist. Die hat deutlich mehr Tiefe. Es gibt einige Szenen, gerade was in der Ausgrabungsstätte passiert oder in einem Café mit Scalpelli ein Konflikt, der auftritt, da hast du viel mehr von. Cooper ist ein bisschen bedrohlicher, weil er noch eine Tötungssequenz mehr bekommt, wo er Leute zu Matsch de-evolutioniert, wie es so schön heißt. Ja. Du hast vor allen Dingen die Coopers rechte Hand Lina, die hat eine ganz eigene Motivation. Du hast so ein bisschen mehr politische Intrige auf ihrer Seite zusammen mit Cooper, was da so geht. Du kriegst mehr von Dino Hatton zu sehen. Wirst halt auch in der Kinofassung wirst du in Dino Hatton reingeschmissen und musst in 0,3 Sekunden kapieren, wo du da bist. Weil es geht sofort einfach weiter. Es wird gar nicht so viel gezeigt und erklärt. Du bist einfach mittendrin und los geht's. Muss nicht schlecht sein, aber es wirkt halt echt wie Stottern, was da passiert ist. Und hier hast du halt ein bisschen runderes Bild und die Szenen werden ein bisschen länger gehalten, sodass sie irgendwie ein etwas runderes Bild auch am Ende ergeben und weniger Lücken zurechtlassen, ob man das jetzt braucht, um den Film besser zu finden, weiß ich nicht. Aber es macht ihn auf jeden Fall zugänglicher, finde ich.
Mhm.
Und das ist eine ganz gute Ergänzung auf jeden Fall. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass diese Szenen auch noch restauriert werden und man daraus einen vernünftigen Director's Cut macht, auch qualitativ einen vernünftigen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals sehen werden, vermutlich nicht. Dafür ist der Markt vielleicht einfach nicht da. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das passiert.
Mhm.
Naja. Aber viele Leute mögen den auch auf eine ganz skurrile Art und Weise. Hermann zum Beispiel ist ein Fan. Mhm. Der hat ihm, glaube ich, 3,5 Sterne bei Letterboxd gegeben. Also er ist gut zufrieden. Es gibt eine Fanseite. Die haben 2013 dann eine Fanfiction-Webcomic begonnen. Das finde ich auch ganz, ganz witzig, dass da noch was weitergeführt wurde. Denn der originale Autor Parker Bennett ist da auch mit am Start. Also der hat da quasi mitgeschrieben und da begleiten wir, und das ist ganz witzig für später, da führen wir das Abenteuer von Mario und Luigi in Dino Hatton fort. Die versuchen da Daisy zu helfen, denn sie wollen den irre gewordenen Wissenschaftler Ward, den man als Endboss aus Super Mario Bros. 2 kennt, und wenn man den Galaxy-Film gesehen hat, hat man ihn auch schon mal gesehen, den besiegen. Und naja, es scheint nach wie vor Fans zu geben, und das allein deshalb würde ich mir wünschen, dass man den Extended Cut dann auch nochmal richtig sehen kann. Und es gibt eine richtig, richtig dumme Rap-Sequenz, wo Iggy und Spike einen Rap-Song zum Besten geben, der Cooper the Party Pooper heißt. Mhm. In der Boom Boom Bar. Unglaublich. Ja. Also Musik ist hier sowieso auch noch so ein Thema. In manchen Action-Sequenzen hast du dann so eine 8-Bit-Interpretation, die da überhaupt nicht drauf passt. Dann hast du diese komischen Rap-Einlagen. In dieser Bar läuft dann auch noch Walk the Dinosaur von Queen Latifah. Dann hat Roxette für diesen Film einen eigenen Song geschrieben. Und das wirkt alles so wahllos durcheinander gewürfelt. Das ist unfassbar.
Ja.
Ja, ist ein hartes Ding. Ist eine Probe, die man mal gesehen haben muss.
Ich bin da deiner Meinung, dass man den irgendwann sich mal einfach angucken muss. Das ist wirklich, also es ist ja nicht nur musikalisch zusammengewürfelt, sondern wie du schon bei der Produktionsgeschichte ja erläutert hast, das Resultat ist einfach zusammengewürfelt. Und ich meine, wenn dann halt noch währenddessen auch mal wieder im Drehbuch geschrieben wird, dann weiß man als Rückblickend immer auch, scheiße, das sind ganz schlimme Zeichen. Und während des Guckens, ja, wenn man gar nichts davon weiß von dieser Produktionsgeschichte, hat man aber auch immer wieder das Gefühl, was will der Film eigentlich?
Ja, genau.
Will der lustig sein? Will der düster sein? Will der irgendwie eine Videospielverfilmung sein? Das ist halt alles irgendwie sehr bunt zusammengewürfelt oder manchmal auch ein bisschen düsterer zusammengewürfelt. Und man stellt sich halt immer wieder die Frage, wer ist denn hier eigentlich die Zielgruppe? Ich bin's irgendwie gefühlt nicht, und ich vermute, es ging allen so. Ja, was will der Film uns irgendwie vermitteln? Das macht's aber für mich dann halt auch irgendwie wieder spannend, weil dadurch ist er nicht vergleichbar mit ganz vielen anderen Filmen. Und obwohl ich mich dann manchmal eher darüber aufrege, dass dann so ein genialer Schauspieler wie Dennis Hopper als Oberbösewicht ja auch dann sich irgendwelchen Billigklamauks unterwerfen muss, die nicht funktionieren, ja, macht es dann aber halt auch irgendwie wieder so skurril, wie du meintest, und auf der Kehrseite halt spannend.
Ja, und eher am Cast hat es hier nicht gelegen, ne?
Ja.
Du hast eher Bob Hoskins als Mario, habe ich schon erwähnt, John Leguizamo als Luigi, Dennis Hopper als President Cooper, Samantha Mathis ist Daisy, Fisher Stevens ist Iggy, Fiona Shaw, die kennt man wahrscheinlich als Tante von Harry Potter, ist Lina, und Lance Henriksen ist der König. Also ey, Alter, das ist ein super geiler Cast. Und wenn man dann noch sich anguckt, wer da eigentlich mal geplant war, Arnold Schwarzenegger und Michael Keaton wurden gefragt, ob sie Cooper spielen wollen. Und Tom Hanks sollte eigentlich Luigi spielen, hat man aber nicht gemacht, weil er vorher ein paar Flops gelandet hat, deswegen hat man ihn nicht gefragt. Stell dir mal vor, in diesem Film würde Tom Hanks mitspielen.
Ja, Mann.
Alter, das wäre legendär.
Ja.
Naja, wurde dann durch John Leguizamo ersetzt. Rückblickend hätte der sich wahrscheinlich gewünscht, dass sie Tom Hanks genommen hätten.
Aber was waren das für Flops von Tom Hanks Anfang der 90er?
Ich weiß nicht, was der davor gemacht hat, ob sie irgendwie Splash oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie erfolgreich der war.
Ah, ja, stimmt. Ja.
Aber ja, war wohl nicht gefragt in dem Moment. Aber ich glaube nicht, dass er den Film hier hätte noch floppiger machen können, als er dann geworden ist. Was ich denen auf jeden Fall zugute Haltung gebe, ist, dass sie einen eigenen Ansatz versucht haben und versucht haben, daraus was ganz Eigenes zu machen und nicht einfach nur 1:1 eine Adaption machen wollten, was sich viele wahrscheinlich gewünscht hätten. Ich inklusive, ich bin aber trotzdem nicht böse, dass ich das gesehen habe, weil ich es super spannend finde. Und ich fände es geil, wenn es wie bei Heart of Darkness eine Doku zu den Dreharbeiten und der ganzen Hintergrundgeschichte gäbe, weil das würde ich wirklich, wirklich spannend finden. Ja, ich wünschte, ich wäre weniger unterhalten gewesen von diesem Film, aber irgendwie hat er eine eigene Magie für mich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich dieses gescheiterte, geisteskranke Experiment, wo so viel Schwachsinn drin ist und so viel wildes Zeug, das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Tut's auch irgendwie nicht, aber ich habe da einen kleinen Softspot für. Ja, andere Menschen offenbar nicht, denn IMDb hat eine 4,2 und Letterboxd eine 2,1. Das ist sehr vernichtend. Ich bin da ein bisschen gnädiger, bei mir hat's immerhin noch für eine 5,5 gereicht.
Ah ja, ich bin nicht weit entfernt. Ich habe den Film ja damals im Kino gesehen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau so überhaupt an meinen Zustand, wie ich in den Film rein bin und wie ich danach dann eben auch war. War einfach ein Samstagabend davor, da war mein damals einer meiner besten Kumpel, ist eigentlich immer noch ein dicker Freund, Manne, war mal bei meinem damaligen Stiefpapa, weil der einen PC hatte und wir dann eben gezockt haben und der war eh unterwegs. Das heißt, wir hatten einfach komplett den Samstagabend und Nacht am PC, am Start. Richtig cool. Ich war irgendwann halt so Game Over, dass ich mich um 3 oder 4 dann auf die Couch gelegt habe und ein bisschen gepennt habe. Mein Kumpel Mann hat die Nacht durchgemacht und dann stand halt Sonntag dann noch irgendwie auf dem frühen Nachmittagsprogramm dieser Kinofilm auf dem Plan. So sind wir rein. Ich guck nach 10 Minuten zu meinem Nebensitz und sehe, dass Manne eingepennt ist. Der hat also gar nichts mehr mitbekommen. Und ich war halt natürlich übermüdet, aber der konnte dann eben auch deswegen nicht so viel greifen von diesem Film. Und der ist wenig hängen geblieben. Also ich weiß nicht, ich fand es natürlich cool, mit 13 Jahren im Kino gewesen zu sein und zu diesem Film, der dann noch irgendwie ja deutlich düsterer war, als ich irgendwie eingangs vermutet hatte, weil ich natürlich da auch irgendwelche Mario-Spiele schon kannte. Also auf jeden Fall Super Mario World und Super Mario Land, was ich auch sehr viel gezockt hatte auf dem Gameboy. Und ich ihn jahrelang nicht gesehen habe, dann mit Nathalie zusammenkam, wo dann schnell klar war, okay, Mario-Fan. Oh, cool, dann können wir ja mal und gucken gerne zusammen Filme an. Dann zeige ich dir mal den Super Mario Brothers Film.
Wow. Das ist aber auch eine andere Art, ich liebe dich zu sagen.
Ja, die fand die natürlich nicht so, also das heißt natürlich, die fand die nicht geil, weil sie eben auch nichts davon mitbekommen hat. Die wusste gar nicht, dass es diesen Film gibt. Und ja, bei mir hat der aber irgendwie auch so eine gewisse Faszination hinterlassen. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das Positive überwiegt oder dann eben mich der Film halt zwischendurch auch nervt. Ich bin deswegen einfach bei gefühlt neutralen 5 Punkten gelandet. Ja,
ja, sehr schön.
Also sind wir einen halben Punkt voneinander entfernt.
Das ist doch gut. Und dann haben wir jetzt auch den perfekten Übergang, denn wem der Film hier zu anders als Mario die Vorlage war, der hat dann 2023 vielleicht das bekommen, was er sich immer schon gewünscht hatte.
Voll. 30 Jahre hat es gedauert, bis dann endlich die Fans von quietschebunt animierten Geschichten glücklich gemacht wurden. Und ey, allein einspieltechnisch hat der Film ja auch mit Geschichte geschrieben, ist so verrückt. Also auch hier, tritt Shigeru Miyamoto auf den Plan, ist einer der im Hintergrund agierenden Produzenten und hat dann eben die Verfilmung des Klempners in der Welt in Auftrag gegeben. 2023 kam der Super Mario Brothers Film oder im Original der Super Mario Brothers Movie raus, ist entsprechend eine amerikanisch-japanische Koproduktion und fiel dann in die Hände von oder die Lizenz bei Universal. Ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwie eine Hintergrundgeschichte gab. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann so dieses Universal-Ding zusammen mit... falscher Knopf.
Illumination Entertainment.
Peinlich. die ja auch wahnsinnig viel Erfolg damit hier ich einfach unverbesserlich und den Minions hatten. diese Kollaboration mit Nintendo eingegangen sind. Ich vermute, es hatte ganz stark was mit den Filmen zu tun. Und ja, dann für die Umsetzung insgesamt 3 Regisseure beauftragt haben. Wir haben nämlich Aaron Horvath, wir haben Michael Jelenich und wir haben Pierre Leduc. Also würdest du mir die Namen, hättest du mir die irgendwie einfach mal genannt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, Mann.
Historische Persönlichkeiten aus dem 17. Jahrhundert.
Genau. Aaron Horvath habe ich dann sehr gefeiert, weil als ich das gelesen hatte, hatte er immerhin 18 Folgen als sogenannter Segment Director von Mad gemacht. Also hatte durchaus auch Erfahrung in dem Comedy-Teil. Also Mad, ja, ihr kennt wahrscheinlich viele, kennen die Zeitschrift, dieses Magazin aus den 80ern, auch immer noch 90er Jahre bekannt gewesen. Gibt's auch immer noch. Habe ich eine Zeit lang auch sehr gefeiert, weil die halt natürlich auch Popkultur, aktuelle Themen auf die Schippe nehmen. Und Alter, ich hab mir ein paar Folgen von Mad damals angeguckt, als die frisch war. Ey, da gab's Sachen, ich hab mich bepisst vor Lachen. Das war so krass lustig. Aber Aaron Horvath hat eben noch sich, glaube ich, einen größeren Namen gemacht, weil der hinter dieser DC-Animationsserie Teen Titans Go, die, glaube ich, auch bei Jüngeren ziemlich beliebt ist, gibt ziemlich viele Folgen, gibt auch ein paar Filme. Und da dann eben auch zusammen mit Michael Jelenich gearbeitet hatte. Das heißt, darüber kannten die sich eh schon. Und der hatte wiederum auch ein paar von diesen DC-Batman-Animationsfilmen realisiert. Da gibt's ja auch mittlerweile eine Flut an solchen Dingern. Und Pierre Leduc deckt so dieses Illumination Entertainment Zeug ab, weil der auch bei Ich einfach unverbesserlich 1 und 2 am Start war, Minions realisiert hatte, Pets, der Grinch, also die 2018er Animationsgeschichte und Sing 2, also Sachen, die auch dann echt erfolgreich waren. Und ja, da lag das wahrscheinlich nahe, dass dann eben diese Dreierkonstellation dieses Ding auf den Weg bringt. Und das Drehbuch von Matthew Vogel umsetzt. Der hat bisher nur 6 Drehbuch-Credits. Zu dem Zeitpunkt hatte der nur 4, als er damit beauftragt war. Das fand ich schon krass. Vor allem, als ich dann in seine Vita reingeguckt hatte und gesehen habe, oh, sein Drehbuch-Debüt war Big Mamas House, die doppelte Portion von 2011, alter Schwede. Ich glaube aber, Lego Movie 2 2019 hat dann halt ihn ein bisschen, ne, vorangebracht, aber vor allem auch dann, ich weiß gar nicht, ob das 2. oder 3. Minions-Film war, Minions auf der Suche nach dem Miniboss 2022, der war wahrscheinlich einfach präsent und gerade greifbar aus dem Illumination Entertainment Universum. Und ja, so ist es dann an Start gegangen. Und wenn man sich halt dann die Synchronstimmen im Original, also im Amerikanischen anguckt, ja, wie wen spricht, dann alter Schwede, da waren wirklich namhafte Leute am Start. Chris Pratt spricht nämlich Mario, Charlie Day kennen viele als Comediengesicht, spricht Luigi, Anya Taylor-Joy spricht Peach, Jack Black ist am Start, der spricht Bowser, Keegan, Michael Key spricht Toad, Seth Rogen spricht Donkey Kong und das ist schon, ja, sind Hochkaräter. Und ich erinnere mich noch daran, ich hatte irgendwie auf YouTube, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin, ich glaube, ich wollte einen Trailer gucken und da gab es irgendwas Ferngemachtes mit Chris Pratt als Mario, wie er so 3D-mäßig in einem Jump'n'Run halt hin und her springt und ich dachte, wow, Alter, das sieht ja so geil aus, dass es jetzt dann so ein Animationsfilm wurde, hatte ich nicht erwartet aufgrund dieser, ich glaube, Fanmade-Geschichte. Aber ja, ich fand ihn cool. Ich habe ihn leider im Kino verpasst, hatte mir dann die 4K-Fassung gekauft und mit Natalie einen netten Heimkinoabend gemacht und hatte mir jetzt die nochmal als Rewatch gegönnt, weil nämlich coolerweise, ich muss es einfach erwähnen, Turbine, ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr, dass ihr euch bemüht habt und weiterhin bemüht, 3D-Filme von den größeren Studios ja nachträglich auf 3D auf Scheibe rauszubringen. Ich feiere das sehr, auch vertretbar, dass ihr dann kein Bonusmaterial raufhaut. Ja, es gibt dann die Filme, ich habe gestern erst den 2. Trolls-Film hier auf Blu-ray noch der Vollständigkeit halber in normaler Blu-ray gekauft, weil da die Bonussachen drauf sind, weil ja die 3D-Fassung gibt's eben dann nur wirklich von Turbine oder irgendwas. Ja, wirkt wie so eine 4K-Scheibe, wo dann eben auch der Film in bestmöglicher Qualität drauf soll, ohne irgendein Bonusmaterial gedünst.
Ja.
Ja, dieser Ausflug muss nur kurz sein. Also, ja, danke an Turbine. Coole Sache. Ich feiere es sehr und ich lese das auch immer wieder in irgendwelchen Foren. Es gibt noch genug Menschen, die für die ist eben 3D im Heimkino immer noch nicht tot. Finde ich cool. Grüße an euch alle. Kurz zur Handlung, weil die ist nämlich ziemlich einfach, damit natürlich auch die Kiddies, Freigabe war ab 6, dann verstehen, worum es geht. Und natürlich geht es hier um die Brüder Mario und Luigi, die im Film, wobei der steigt erstmal kurz anders ein. Er zeigt nämlich eben den bösen Motherfucker Bowser, wie er nämlich unterjochen möchte. Ja. Und dann springen wir aber in eine reale Welt und zwar eben auch zum Klempnergeschäft in Brooklyn. Und die beiden Brüder, Mario und Luigi, wollen sich nämlich selbstständig machen. Und das Geschäft ausnutzen, weil eben Brooklyn überschwemmt wurde und da eben einen kaputten Abwasserkanal reparieren wollen. Und da dann aber durch ein mysteriöses Rohr gesaugt werden und voneinander getrennt werden. Die werden nämlich in beide in unterschiedliche Richtungen gesaugt. Und praktischerweise landet Mario im Pilzkönigreich, das wir natürlich alle aus den Videospielen, kommt ja in fast jedem Videospiel, glaube ich, vor, dann kennen, das nämlich von Prinzessin Peach regiert wird und da am Anfang dann auch gleich auf Toad trifft. Toad, wenn ihr den nicht kennt, ist das auch so ein kleiner Pilz, so eine kleine Pilzfigur, hat auch es auf eigene Videospiele geschafft. Ja, ein Beispiel, Toad Treasure Tracker. Ich feiere das ja immer, dass es diese Auskopplungen gibt und wo immer wieder diese Referenzen hast und diese Figuren auf ihre kindliche Videospielart und Weise eben auch noch irgendwie weitererzählt werden. Ich find's cool. Der erzählt ihm nämlich, dass Luigi im Dunkelland, was von Bowser regiert wird, gelandet ist. Und Bowser als König, ja, eigentlich nur des Dunkellands, aber sich auch dem Pilzkönigreich bemächtigen möchte und deswegen Prinzessin Peach heiraten will. Was sie nicht weiß, ist, dass er natürlich das komplette Pilzkönigreich zerstören will. Dass, er ist einfach der oberböse Motherfucker. Und Toad bringt also schlussfolgernd Mario zu Peach, während Luigi natürlich von Bowsers Streitkräften irgendwie da gefangen genommen wird und erstmal eingesperrt wird. Und Peach erklärt halt Mario, sie hat einen Plan, gegen Bowser zu kämpfen und will sich halt mit dem sogenannten Dschungelkönigreich verbünden. Und das finde ich halt eine coole Referenz, weil wir da einfach die Figur sehen, wo überhaupt Mario mit entstanden ist, und zwar Donkey Kong. Wir sehen erstmal seinen Papa Cranky Kong, das ist der König vom Dschungelreich. Und der willigt halt ein, sich zu verbünden, wenn es Mario schafft, gegen seinen Sohn Donkey Kong ihn im Kampf besiegt. Und das ist schon auch eine lustige Sequenz. Ja, da hast du dann auch gerade in 3D. Also ich fand den Film schon in 2D gut. Aber ey, Alter, der Film ist wirklich für 3D gemacht, was du da an diesen Jump'n'Run-Action-Sequenzen hast. Gerade bei diesem Kampf Donkey Kong Mario. Das macht so viel Laune. Und es erinnert so krass an das alte Donkey Kong-Spiel mit diesen Metallträgern, die da in der Luft hängen und die beiden gegeneinander fighten und sich von einem Träger zum anderen wieder schlagen und springen und so weiter. Das ist schon cool. Und ja, ne, also es bahnt sich dann eben Kampf und sozusagen Krieg an. Viel mehr will ich gar nicht zur Story erzählen. Die ist wirklich sehr einfach gestrickt, finde ich auch vollkommen legitim, weil das ist ein Familiending. Da sollen natürlich die Eltern mit ihren Kiddies rein. Und das hat echt funktioniert. Einspieltechnisch, für mich aber auch inhaltlich. Also das, was der Film von Anfang an bis konsequent Ende an in quietschbunter Farbgebung, Ausnutzung der kompletten Farbpalette macht, ja, also da gucke ich gerne über so einen überschaubaren Inhalt bei der Story hinweg. Gar kein Ding.
Es ist absolut faszinierend bei diesem Film, weil der schafft bei mir das, was Star Wars gerne möchte seit Jahren, mir mit Referenzkino, also sich immer wieder selbst referenzieren und auf seine eigenen Ursprünge zurückverweisen und sich selbst kopieren. In dem Fall ja das Videospiel. Hier funktioniert es für mich. Mhm. Aber absolut, ich sehe das, ich höre Soundeffekte, ich sehe Bewegungen aus den Spielen, ich sehe Objekte, Nebenfiguren, ganze Welten. Stichwort Rainbow Road. Mhm. So, da geht das weckt ein Kind in mir. Hätte ich den mit 8 Jahren gesehen, wäre das für mich ein 10-Punkte-Film Lifetime. Ja. Ja. So, da gäbe es gar keine Diskussion. Deswegen kann ich den Hype der Kids auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Mhm. Und ja, ich fand den jetzt beim zweiten Mal sehen zu Hause sogar noch besser als damals im Kino. Mhm. Da war ich erst so ein bisschen, okay, weiß ich nicht, raff ich den Hype nicht, keine Ahnung. War dann aber so, ja, okay, Handlung ist ein bisschen dünn und so, und hab mir jetzt zum zweiten Mal gesehen, hab mir dann selber die Frage gestellt, was hast denn du erwartet von einem Super Mario-Film, der 6-Jährige bis 70-Jährige abholen muss? Natürlich wird hier nicht Inside Out 3 erzählt, also klar nicht, weil es ist halt nicht für die Zielgruppe gemacht. Jetzt kann man natürlich wieder hergehen und sagen, aber Pixar schafft das ja auch, aber der Film hier will das nicht und der muss das auch nicht, weil er erzählt die Mario-Geschichte und nicht ein komplexes Emotionsleben. Mhm. Und das macht er auf jeden Fall ganz, ganz hervorragend. Ja. Das macht unglaublich viel Spaß. Das ist sehr liebevoll gemacht. Du merkst, dass hier Menschen am Start sind, die die Spiele kennen und auch in ihren Details was da reinbauen. Du kannst den Film 10-mal gucken, du entdeckst immer noch ein Easter Egg. Und das find ich super. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Ja, und jetzt, nachdem wir Mario Galaxy im Kino geguckt haben, checkt man natürlich ich habe die Videospiele nicht gespielt, leider. Mhm. Für einen guten Freund von mir und den Kollegen da, Alter, der meinte, für ihn ist das mitunter auch, also neben Mario 64 ist das beste Mario-Spiel, Super Mario Galaxy. Und dem nehme ich das auch ab. Also der hat so viel Videospiele in seinem Leben gespielt, niemand anderes Vergleichbaren in meinem Umfeld. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch erst, ich habe zum Glück jetzt Mario Galaxy im Kino geguckt und mir dann noch ein paar Tage später in 3D Mario Brothers, und dadurch habe ich dann natürlich dann die Referenz am Ende geblickt mit dem Stern.
Ja.
Ja, also das nur als Beispiel dafür, was du gerade meintest. Ja, man entdeckt halt immer wieder neue Sachen. Und der Film hat mir halt auch alleine schon Spaß gemacht. Und wenn man dann eben noch immer wieder diese neuen Sachen entdeckt, spricht halt für den Film.
Ja, und dass selbst die Ultra-Nerds entdecken ja hier irgendwelche Sachen. So Kane zum Beispiel, der bei uns schon mal zu Gast war, ist Mario-Ultra-Fan. Der gibt beiden Filmen auch volle Punktzahl, weil er die einfach unglaublich abfeiert. Mhm. Und der erkennt hier Sachen so, ja, da ist ein Symbol, das kennt man aus Mario Party und so, das erkenne ich nicht, keine Ahnung. So genau kann ich auch gar nicht hingucken in der Geschwindigkeit. Naja, aber wenn du da wie er halt mit deinem Marvel-Schlafanzug sitzt, mit deinem Super Mario-Schlafanzug, Marvel-Schlafanzug hat er definitiv auch. Aber
ja, bei mir auf dem T-Shirt sind ja auch beide Varianten abgebildet.
Ja, stimmt. Ja, dann bist du halt Fanboy und dann schnallst du auch viel, viel, viel mehr noch. Aber ey, der Film funktioniert auch, indem man nicht das alles schnallt, aber er funktioniert auch für diese Ultra-Nerds, die da 1000 Sachen entdecken können. Und das macht's gut. Das ist cool.
Ja.
Und er ist unterhaltsam.
Voll. Absolut. Ja, so hat das ja auch anscheinend Lee gesehen. Ich hatte nicht reingehört, aber der hat da auch in Episode 278 bei den Manausen über den Film hier gesprochen und ihm 7,5 Punkte gegeben.
Ja.
Und wie ich schon eingangs erwähnte, hat anscheinend sehr viel Familien ins Kino getrieben, weil die 100 Millionen Dollar an Budget, was jetzt auch keine kleine Summe ist, die wurden um ein Vielfaches eingespielt. Bruttoertrag mittlerweile bei 1,361 Milliarden Dollar. Ja, also bald wahrscheinlich 1,4 Milliarden. Ich weiß gar nicht, ob da ich vermute, da sind auch immer noch nicht die Verkäufe von physischen Medien am Start.
Nee, die sind da nicht, nur die blanke Kinokasse.
Ich war froh, dass ich die Erstauflage des 4K-Steelbooks mir gegönnt hatte. Das war wahnsinnig schnell out of print. Mittlerweile hat ja dann auch, ich weiß gar nicht, wer das war. Universal, klar. Universal hat dann auch nochmal ein zweites Steelbook hinterher geschoben, das auch natürlich out of print und unter Sammlern begehrt. Jo, hab mir natürlich auch schon das Steelbook zu Mario Galaxy vorher bestellt, ist doch klar. So, die IMDb-Community gibt im Mittel 7,0, was für so einen Film nicht schlecht ist. Letterboxd ist bei 3,2. Joa. Ich hatte nach dem ersten Gucken schon 8,5 Punkte vergeben und bleib dabei. Ich bin bei 8,5.
Ich auch.
Weil es so schön ist.
Top. Ja,
cool.
Und weil es so schön ist, haben wir jetzt nur 3 Jahre später das Prequel, das Sequel bekommen. Das Prequel hatten wir ja gerade schon. Und haben den Super Mario Galaxy Film, bei dem ChatGPT der Meinung ist, den gibt's nicht. Das ist unglaublich. Naja, aber er ist jetzt vorhanden und war auch gar nicht so viel teurer mit 110 Millionen. Mhm. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es ist ein Wochenende gewesen und er steht schon bei 414 Millionen, Stand gestern. Mhm. Das heißt, der wird nach diesem Wochenende irgendwo bei 700 oder so wahrscheinlich landen.
Ja, gehe ich auch von aus.
Ist jetzt schon ein unglaublicher Erfolg. Ja. Kinosäle ist natürlich jetzt geile Osterferien. Es ist alles voll hier. Osnabrücker Kinos, die zeigen teilweise 7 bis 10 Vorstellungen pro Tag.
Ja, wow.
Die sind alle ausverkauft.
Ja.
Das ist sowohl 2D als auch 3D. Selbst die OMU-Dinger sind halb voll mindestens. Also es ist wirklich, es gibt sogar eine ukrainische Vorstellung. Also geil. Wahnsinn. Das hat einen großen, großen Hype.
Mhm.
Ja, das Schöne hier dran ist, wir können ganz viel schon erschlagen, was du eben erzählt hast.
Genau.
Denn Regie, exakt wieder die 3 Beteiligten, die wir eben hatten. Drehbuchautor, ebenfalls wieder Matthew Vogel. Die Sprecher bleiben auch alle uns erhalten. Aber es kommen ein paar neue dazu. Unter anderem haben wir hier Benny Safdie als Bowser Jr., Donald Glover als Yoshi und Brie Larson als Prinzess Rosalia und Glenn Powell als Fox McCloud.
Das hat mich total gefreut, diese Figur, dass sie die eingebaut haben.
Ja, Mann. Und du hast es auch passend notiert, Glenn Powell als Top Gun Maverick Pilot, natürlich auch die passende Stimme für einen Piloten. Schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, soll ich mal die Story umreißen?
Die ist ja auch zum Glück wieder überschaubar.
Ja, wir steigen ein, auch wieder mit einer etwas der Story fremderen Sequenz. Wir sind in einer Wüstenstadt und da sind die Bewohner des Ortes in heller Aufruhr. Sehen ein bisschen alle aus, wie als wäre ein Tag der Toten wäre. Und die sind in heller Aufruhr, denn in ihrem Tempel ist irgendwas komisch, da kommen komische Geräusche raus und die beiden Klempner unseres Vertrauens gehen da rein, ziehen sich erstmal so eine Feuerblumenpilz rein, damit sie ein bisschen Licht in der Hand haben und untersuchen diesen Tempel. Und es ist gar nicht so gruselig, denn darin verbirgt sich in einem Rohr der kleine Dino Yoshi. Und fuck, ist der süß. Alter Schwede, das ich habe auch selten einen Film gesehen, wo so oft oh gemacht wurde im Kino. Da waren ja alle, bei der Szene, als der das erstmal zu sehen war, alle so oh. Und ich saß da und dachte so, okay, cool. Scheint zu funktionieren. Genauso wie der Affe am Anfang, der hat auch funktioniert. Don Banano.
Oh ja, stimmt, der Banane. Der Banane, der Name.
Der einfach im O-Ton Ukiki heißt. Ja. So, also wie sie auf Don Banano gekommen sind, möchte ich auch mal erklärt haben. Aber okay.
Das war bestimmt jemand, der damals für Bud Spencer und Terence Hill Filme entweder synchron geschrieben hat oder was auch immer.
Don Banana Joe. Ja, ist schon wild. Ja, dann gibt's noch Prinzessin Rosalina, die ist im Kometenobservatorium und ist quasi die Adoptivmutter für die Lumas. Das sind so kleine, bunte, lustige Sternchen. Und die wird von Bowser Jr. entführt, denn der möchte seinen Vater rächen und ihr die Lebenskraft entziehen, um seine universumsvernichtende Kanone zu betreiben. Zu Ehren seines Vaters, denn der hat ihm früher immer eine coole Geschichte erzählt, als er noch klein war, eine Gute-Nacht-Geschichte, die etwas anders ist als andere Gute-Nacht-Geschichten. Aber das spoilere ich jetzt mal nicht. Ja, und dafür braucht er halt Rosalina, weil sie eine Sternenkraft in sich trägt, die er dafür braucht. Ja, und auf der im Pilzkönigreich ist noch alles wie zum Ende des ersten Teils. Ja, wer den noch nicht gesehen hat, hört ab jetzt weg, denn ich kann nicht umhin, den ersten Teil am Ende jetzt zu spoilern. Mhm. Ein bisschen, denn da haben wir halt Mario, Luigi und Peach und den kleinen, geschrumpften Bowser in seinem Minischloss, der ein wenig mit seinen Dämonen und seinen Wutanfällen zu kämpfen hat, aber sich ansonsten gerne rehabilitieren würde, damit er wieder entschrumpft wird.
Ich hab das so gefeiert, wie er dann zwischendurch diese Wutausbrüche hat und sein altes Muster verfällt. Also geil.
Ja, vor allen Dingen, als er sich den Schwanz in der Tür klemmt. Schon ziemlich genau. Lustig. Ja, und Toad ist natürlich auch am Start. Der ist gar nicht mal so begeistert, dass die beiden jetzt Yoshi mitgebracht haben, der jetzt quasi neuer Teil der Crew ist und einfach so aufgenommen wurde. Naja, aber Prinzessin Rosalina hat einen Luma entsandt, um Hilfe zu holen. Und der landet jetzt im Pilzkönigreich, denn der soll Peach zu Hilfe holen. Denn die gute Nachtgeschichte für die Lumas war immer die tapfere Prinzessin Peach. Warum, spoilere ich jetzt auch mal nicht. Ja, und Peach willigt hinter Marios Rücken ein und geht mit Toad auf Reisen, die Prinzessin Rosalina zu retten. Ja, Mario und Luigi werden mit einem Brief zurückgelassen, die sollen sich so lange um das Königreich kümmern und auf Mini-Bowser aufpassen. Aber währenddessen kommt Bowser Jr., hebt Peachs Schloss in den Weltraum, um seinen Vater zu befreien. Beim Kampf mit den beiden Brüdern unterliegt er allerdings, sodass das Schloss dann in die, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, die Honey-Hive-Galaxie fällt. Honigstock, Honig, weiß ich gar nicht mehr. Naja, und so landen sie in einer anderen Galaxie und müssen von dort entkommen, um halt Peach zu unterstützen bei ihrer Mission, bei der sie dann auch den eben schon erwähnten Fox McCloud kennenlernen, den Star Fox. Ja, so viel würde ich mal erzählen. Ist eine nicht so, klingt komplexer, als sie ist, die Handlung. Ja, und auch hier treten wieder eine ganze Menge illustrer Menschen auf oder Nebenfiguren. Donkey Kong nicht. Und das Ganze, die ganze Affenbande, möchte ich sagen, ist nicht am Start, was aber auch gar nicht so schlimm ist, denn es gibt sowieso nicht so wenig Figuren. Ich glaube, da hätte es nicht geholfen, wenn wir da jetzt noch Donkey Kong und Company dabei gehabt hätten. Mhm. Deswegen ist hier schon ganz passend dosiert, was die Figuren angeht, dass man dafür andere rausgestrichen hat.
Ja, finde ich auch.
So, jetzt erste Frage, wichtigste Frage an dich. Wie fandst du die Rückansicht von Yoshi, wie er durch New York läuft? Ganz am Anfang.
Ja, mega. Alter, ich fand das so lustig. Hat mich, ja, danke, dass du nochmal erwähnst. Fand ich richtig lustig. Fand sowieso, dass sie Yoshi verwendet haben, fand ich richtig cool. Und alle, die natürlich Yoshi aus dem Videospiel kennen, wissen, was er für eine Eigenschaft hatte im Spiel. Das wird natürlich dann auch wieder auf lustige Art und Weise gezeigt an verschiedenen Figuren.
Ja,
mega. Wie fandst du's?
Ich fand's so geil. Und sie haben es auch genau richtig gemacht, weil du hast ihn von hinten gesehen und dann hat er auch noch seine Cappy aus einigen Spielablegern bekommen. Und ich fand's genau richtig, dass sie das Instrumental von dem Biggie-Song genommen haben und nicht die volle Version, fand ich Gold. Mm. Weil wer es kennt, der weiß Bescheid. So. Und wer es nicht kennt, denkt sich, ja cool, einfach ein Instrumental darunter. Mm. Ich glaube, die meisten Leute kennen es schon. Wobei, andererseits, da sitzen größtenteils 6- bis 15-Jährige im Kino. Ich glaube nicht, dass sie den Song kennen.
Wahrscheinlich nicht.
Und das fand ich sehr cool gemacht, dass man es nicht so mit Pop-Songs überladen hat.
Ja.
Wo andere Filme schon deutlich mal dran gekrankt haben, wo du alle 2 Minuten einen anderen Song gehört hast.
Ja.
Fand ich hier gelungen, fand ich an der Stelle geil.
Ja.
Hat Bock gemacht.
Ja, insgesamt hat mich der Film gleich von Anfang und komplett bis Ende abgeholt. Der ist auch wieder quietschebunt wie der Film davor. Hat halt auch echt lustige Szenen, die auch bei Erwachsenen funktionieren, also zumindest bei mir funktioniert haben, hat aber auch natürlich ganz viele Momente, die Kiddies ansprechen, wo ich mir nie gedacht habe, ist ja irgendwie aufgewärmt. Ja, also der hat Spaß gemacht und man kriegt halt die ganze Zeit was fürs Auge, ist schon auch natürlich sehr actionlastig, ein bisschen actionlastiger und vom Pacing her auch ein bisschen schneller, finde ich, als der Film davor. Mhm. Aber ich fand's gut. Ich hatte im Vorfeld halt irgendwie gelesen, was dem ja vorgeworfen wurde, dass irgendwie die Story nicht viel hergibt, dass das auch irgendwie, also mir hatten geschrieben, dass es wirkt wie ein KI-generierter Film. Alter, hätten die auch schon einen Film davor vorwerfen müssen, wenn sie konsequent wären. Hatte ich null den Eindruck. Also ich fand, da wurde wieder mit viel Liebe ans Detail rangegangen, weil du da auch wieder unglaublich viele Referenzen hast. Ja, Abstriche an der B-Note habe ich für mich gemacht. Das war's dann aber eigentlich auch schon.
Ja, ich habe ein paar mehr Abstriche gemacht. Denn wie du schon sagst, es ist, die haben am Pacing ein bisschen was getan und es ist schon an vielen Stellen echt zu viel. Also nicht, dass es zu schnell ist, aber es ist einfach zu viel von allem. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst manchmal. Und dann haben sie aber auch andererseits Sequenzen drin, die so unfassbar großartig sind. Es gibt eine Sequenz, die auch immer unterschnitten ist mit den entsprechenden Sequenzen aus den Games. Zum Ende hin, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, als sie dann in der Heimatwelt sind quasi.
Klar.
Ich habe mit offenem Mund da gesessen und wollte weinen und onanieren parallel.
Ja. Auch das Hin- und Hergespringe.
Ja, das war so geil. Ja. Aber dafür gab es auch einige Passagen, wo ich gedacht habe, boah, das ist schon ganz schön hardcore viel und auch ein bisschen in eine, anders als im ersten Teil, in eine etwas anders kindlichere Richtung. Und ich habe echt, das mag ein deutsches Synchro-Problem sein, ich will dem nochmal im O-Ton im Heimkino dann eine Chance dazu geben, aber mir geht die deutsche Stimme von Minnie Bowser unfassbar auf den Sack. Also wirklich unfassbar. Das ist ganz schlimm. Mhm. Ich bin auch selber schuld, dass ich ihn auf Deutsch geguckt habe, gebe ich auch zu. Aber es war nicht so einfach, den anders noch zu erwischen zeitlich für mich.
Okay.
Hat mich genervt.
Okay.
Aber ansonsten, er ist ein unterhaltsamer Film.
Ich habe es da einfach so hingenommen. Das war dann für mich auch okay.
Ja. Ich habe mich über Fox McCloud riesig gefreut. Ich finde Rosalina ein bisschen sehr schön. Ist schon cool. Yoshi ist natürlich super. Also viele, viele coole Dinge, die hier dabei sind. Sie sieht da super viele Referenzcharaktere auch und auch Kleinigkeiten. Also man hat jetzt, ich habe mir eben schon erwähnt, Ward als Boss aus Super Mario Bros. 2 haben wir hier das erste Mal am Start. Der in der Webserie als Nachfolge von dem 93er Super Mario Bros. Vorkam. Also es ist schon echt ziemlich cool und es ist sehr, sehr viel von allem und ja, man kriegt auch wieder übrigens, wer den noch nicht gesehen hat, bleibt bei der Post-Credit-Scene sitzen, es kommen zwei.
Ja, genau, du bist sitzen geblieben, sehr gut.
Ich bin sitzen geblieben, es kam eine Post-Credit-Scene, danach sind richtig viele abgehauen. Ja,
das wollte ich eigentlich auch schon beim Super Mario Bros. Film erwähnen, da gibt es nämlich auch nochmal ganz am Ende was. Und
ja, genau.
Also genau das gleiche wie jetzt hier, bleibt einfach sitzen.
Genau, bleibt sitzen, da wird was angedeutet. Es ist jetzt nicht, ich fand es beim ersten Film, fand ich die Post-Credit-Scene deutlich besser, weil sie geisteskrank was angeteased hat, so, was man unbedingt sehen wollte. Hier ist es ein bisschen subtiler, was heißt subtiler? Ich glaube, viele erkennen die nicht. So, oder erkennen die erst, ja gut, die Mid-Credit-Scene ist sowieso eher oder aus Unterhaltungszwecken, aber die Post-Credit-Scene musste ich auch kurz zweimal hingucken, aber hat funktioniert. Ja. Aber eher, also die Post-Credit-Scene vom ersten Teil werden sie nicht mehr schlagen können, weil, ja. Die war schon krass. Ja, unterhaltsames Ding. Aber leider nicht so gut wie der erste, fand ich. Soll ich Punkte bringen?
Unbedingt.
IMDb ist bei einer 6,5, Letterboxd ist bei einer 3,0. Ich bin noch hier bei 7.
Okay, ich bin bei 7,5, weil ich mir auch nicht so stark voneinander ab.
Ja.
Sehr schön.
Jo, dann wären wir mit den filmischen Aufarbeitungen soweit durch. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch eine Top 3 am Start hätten. Und dieses Mal haben wir sie vielleicht auch haben sie sehr fundiert gemacht, würde ich sagen. Denn ich glaube, es hat 3 Sekunden bei mir gedauert, diese zu erstellen. Denn wir haben unsere liebsten Mario-Videospiele mitgebracht. Und es war bei mir wirklich, wirklich leicht.
Hast du denn alle Haupttitel mal irgendwie gespielt oder ein Großteil
alle davon. Sicherlich nicht.
Ja, stimmt, du hast ja auch erwähnt. Ja, alles, was dann irgendwann. Bis welche Konsole bist du noch irgendwie, hast du noch Zeit investiert? Was
Nintendo betrifft? Bei Wii war, nach Wii war Schluss.
Ah ja, okay. Ja. Und Wii war dann noch. Also hast du die GameCube-Titel auch mitgenommen oder?
Nee, auch nicht. Okay. Also ich habe am exzessivsten habe ich definitiv SNES und Gameboy gezockt.
Ja.
Und N64.
Okay. Und hattest
und
du?
Und so sieht das dann auch aus.
Ja, verstehe. Ja, ja, ja. Ist bei mir so ähnlich. Ja, ähnlich.
Ja. Ja, du hast ja jetzt deutlich mehr Erfahrung.
Ja, ich habe ja aber auch eine lange Zeit gehabt, wo ich Konsolen übersprungen habe, beziehungsweise die nicht mitbekommen hatte. Also mich hat wirklich der Super Nintendo massiv geprägt. Mhm. N64 hatte ich dann halt ein paar, hatte ich welche, die es hatten und gezockt hatten. Irgendwie war ich da halt raus. Ich habe ein bisschen PC gezockt zu der Zeit, aber ja, hatte mich damit nie angefreundet. Irgendwann später mal, dann vor ein paar Jahren, die beiden Zelda-Teile versucht zu zocken. Das werde ich auch noch irgendwann abschließen. Mhm. Genau, GameCube komplett nicht mitbekommen. Wii auch nur dann im Bekanntenkreis, also andere Bekanntenkreis. Und dann ging es halt für mich erst wirklich wieder mit der Switch los.
Ja, na? Ich habe auch auf der Wii, muss ich auch sagen, ich habe am meisten Mario Party und Mario Kart gezockt. Okay. Einfach auch, weil Mario Kart konntest du ja auch mit diesem Lenkrad dann, konntest du ja einen Nunchuck in das Lenkrad drücken. Ja. Das war schon cool. Mhm. Ich konnte allerdings immer besser ohne das scheiß Lenkrad fahren, nur mit dem mit dem Add-on-Ding da, wo der Steuerknüppel drauf war, das war cool. Mhm. Hat Spaß gemacht. Naja, soll ich mal anfangen?
Gerne.
Platz 3 ist bei mir eine etwas ungewöhnliche Wahl, aber ich habe dieses Spiel bis. Ich habe das so oft gezockt. Mhm. Ich habe das im Dänemark-Urlaub 1996, glaube ich, so hart gesuchtet. Das war, ja, doch stimmt, das haben wir Europameister geworden, das war genau da. Und ich kann sie sogar in die Kamera halten. Ja, Wario Land. So Super Mario Land 3.
Ja.
Ich habe alles geil an diesem Film alles an diesem Spiel gefeiert, weil es auch da ein paar neue Mechanismen gab und mit Wario echt einen ganz spannenden neuen Turn an der ganzen Geschichte. Fand ich richtig, richtig unterhaltsam, ja, cool, und habe ich so lang gespielt. Ich habe jetzt schon direkt wieder Bock, das zu zocken.
Ja, bei mir war es ja Super Mario Land, was ich auf dem Gameboy hatte und unglaublich viel gezockt hatte, bevor ich dann Super Nintendo hatte. Von daher, geil. Ich habe auch nie den zweiten und auch nicht den dritten Teil gespielt. Ja? Also muss ich unbedingt mal nachholen. Hab ihn wirklich geliebt. Ich muss einen eher ungewöhnlichen Titel. Und du hast ja auch erwähnt, ne? Es gab ja diverse Nebenspiele mit den Auskopplungen Mario Kart, Party und so weiter. Auch nie wahnsinnig stark in Berührung gekommen. Wir mal vor 2 Jahren hatten wir eine kleine Firmenfeier gehabt, da haben wir dann mal ein Mario Kart Turnier gespielt, cool, auf der Switch, hat Laune gemacht, ja. Bin auch gar nicht so früh rausgeflogen im Vergleich zu meiner Spielerfahrung. aber ich muss hier einen Titel nennen, der auch vielleicht eher ungewöhnlich ist, wo ich aber auch einfach ein bisschen meine Rollenspiel-RPG-Leidenschaft sich vielleicht widerspiegelt. Und ich hatte irgendwann mal das japanische Modul für ein Super Nintendo für einen schmalen Taler ersteigert. Mich irgendwie gefreut, aber auch gewundert, hatte ich mich nicht mitbekommen. Ging damals als Kind und Jugendlicher voll an mir vorbei, weil eben der Titel damals auf dem Super Nintendo auch wirklich nur in Japan und in Nordamerika, also Kanada und USA, rauskam. Für die Wii gab es dann eine virtuelle Variante über den Shop, hatte ich aber auch entsprechend ja nicht mitbekommen. Aber das Ding ist nämlich auch für die Switch veröffentlicht worden. Und die Rede ist hier von Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Und das ist nämlich eine Kooperation zwischen klassisch Nintendo und Square Enix, die bekannt sind für natürlich die ganzen Rollenspiele wie Final Fantasy Reihe und so weiter und so fort.
Die haben Erfahrung.
Das fand ich schon irgendwie sehr cool und habe dann auch das Ding für die Switch gespielt und es funktioniert. Ja, das ist ein ganz anderes Ding, ganz anderes Mario-Ding, aber ich feiere das. Ja, ich hab's ja schon erwähnt. Ich feiere sowieso, dass Mario immer wieder auch neue Wege gegangen ist und das ist einer davon.
Ja. Ja, sehr geil. Schön. Ja, bei mir Platz 2 ist easy peasy, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen heute. Es ist Mario 64.
Ja, geil. Sehr alleine cool, dass du es nennst. Ja.
Alleine für das Gameplay, für die Idee, das 3D zu machen, dass du nicht nur am 2D-Bildschirm von Ebene zu Ebene hüpft, sondern wirklich dreidimensional von einem Felsbrocken zum nächsten springen konntest, war damals mindblowing und ich zock's immer noch gerne. Das macht immer noch Spaß.
Ja,
wir haben jetzt endlich wieder eine Super Nintendo am Start mit entsprechendem Fernseher, weil Miri und ein N64 und alles, weil Miri das alles mitgebracht hat. Einen ganzen Umzugskarton voll Kram und ich hab Bock.
Hammer. Ich habe es ja auch mal angefangen zu zocken und habe das sofort natürlich erkannt und erkenne es auch an, dass einfach das bahnbrechend war damals mit 3D. Und ja, von meiner Frau Nathalie ist es halt auch der Lieblings-Mario-Titel schlechthin. Sie hat leider immer noch nicht verstanden, dass ich sehr früh, 1,5 Jahre vorher, den 3D Analog bestellt habe. Das ist eine lizenzierte Nachbau von N64 mit entsprechendem Chipsatz, der dann eben auch die Grafik Full HD widerspiegeln soll. Natürlich ist es jetzt keine Full HD Grafik, wie man es erwartet, aber wird schon ein bisschen was rausgeholt. Hatte ich dann auch für sie hier Mario 64 reingestöpselt. Noch konnte ich sie nicht begeistern, aber ich bin optimistisch. Ist sie aber auch auf einem der Kompilationen enthalten. Ich glaube, da gibt's die Super Mario All-Stars auf der Switch, wo das auch mit dabei ist. Und da haben sie es auch nochmal aufpoliert. Und das ist ja auch das Geile bei der Switch. Du kriegst ja viele Backkatalog-Titel, wenn du eine Online-Mitgliedschaft hast. Ja. Kannst du ja dir auch dann die offiziellen Controller noch nachträglich kaufen, kabellos, um dann halt dieses entsprechende Spielfeeling von damals vielleicht auch aufleben zu lassen. Ja, geil. Haben sie ja dann auch, glaube ich, für die Nintendo DS portiert. Gibt's ja, auch,
meine ich auch
als Mario 64 DS-Variante. Passt ganz gut, weil ich bin auch in 3D geblieben. Mich hat ja wahnsinnig dann für die Switch einer der großen anfänglichen Titel geflasht. Auch wegen der Mechanik und der Vielfalt ist Super Mario Odyssey. Kam 2017 raus. Mega Ding.
Leider noch nicht gespielt, aber ja.
Kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen. Das macht so viel Laune.
Meine Mutter hat eine Switch, ich nicht. Was ist da los?
Ja, krass.
Alles falsch gemacht.
Dabei kriegst du die ja relativ kostengünstig im Moment, weil ja viele auf eine Switch 2 umgestiegen sind und ihre Vorgängerkonsole verkaufen oder verkauft haben. Ich muss dir leider sagen, ich bin da ein Nerd und hab sie behalten.
Ich würde die auch behalten. Ich habe auch meine Xbox noch behalten erst. Also es bleibt hier alles im Haus.
Okay.
PlayStation 1, alles noch da. Ja, bei mir Platz 1, easy, easy, easy. Wobei auch da viele einen anderen Titel wählen würden, aber es ist Super Mario Land 2.
Geil.
Warum 2? 1 ist richtig geil, aber warum 2? Ja, ganz einfacher Hintergrund. Habe ich einfach A mehr gespielt. Und ja, der erste Teil ist das legendärere Spiel. Aber der zweite ist für mich nochmal eine Weiterentwicklung, sowohl technisch als auch grafisch vom ersten Teil. Hat nochmal spannendere Mechanismen und irgendwie ist ein bisschen wilder geworden.
Mhm.
Deswegen gefällt mir der zweite Teil bis heute noch am besten und macht mir mehr Bock als der erste. Ich würde es gerne nochmal verifizieren, aber leider ist mein Gameboy kaputt. Also ich werde es wahrscheinlich mal mit dem NES-Modul versuchen. Da gibt es ja dieses Adapter-Ding für die Gameboy-Spiele, dass ich das dann da nochmal zocken kann.
Genau, den Super Gameboy.
Genau.
Sehr gut.
Und da freue ich mich schon drauf, denn ich habe es mal mindestens 10-12 Jahre nicht mehr gezockt und dann würde ich die ersten, also ich habe die ersten 4 Teile, also Mario Land 1, 2, Wario Land und Wario Land 2, die will ich auf jeden Fall alle nochmal spielen.
Geil. Geiles Vorhaben. Ja, ich bin ja wirklich, für mich ist der Super Nintendo eine der geilsten Nintendo-Spielekonsolen überhaupt. Ja. Und ich habe auch das Bundle mir dann irgendwann mal später gekauft mit OVP, wo dann der Super Game Boy beilag. Ja. Also, wenn du in Berlin bist, Dennis, bring die Gameboy-Spiele mit. Können wir auch zocken.
Und Miri ist ja noch so ein Superfreak, die hat ja noch alle Originalverpackungen dazu mitgebracht.
Meine Fresse.
Das ist alles noch in den Originalboxen. Sie hat den Karton aufgeklappt, das war alles in den Originalpackungen. Konsole, Controller, die Spiele, das, der Super Game Boy, es war alles noch in den Papphüllen drin. Ich hab, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wie geil ist das
verrückt,
denn?
Verrückt.
Und ich zong, schmeiß alles nach 3 Tagen weg, weil ich keinen Bock habe, die Kartons aufzuheben.
Das war ja Standard. Ja, in 90er Jahren, als das Zeug alles, der Großteil, wie ich ja auch, ja, einfach die schnöden Papphüllen weggeballert, nehmen sowieso nur viel Platz weg. Was denkst du, wie ich mich auch vor ein paar Jahren geärgert hatte, als ich Sam & Max habe ich geliebt für einen PC. Ja, hatte mir damals die Big Box gekauft von LucasArts und dann irgendwann mal nach dem zweiten Umzug entschieden, boah, diese blöde Big Box, ja, da ist ja sowieso kaum was drin. Hab dann die Jewel Case und die Anleitung rausgenommen und alles andere weggeschmissen.
Ja, man ist so dumm. Ja. Auch wenn ich heute zurückdenke, wie geil die Verpackung von der PlayStation 1 und 2 aussahen, wie cool ich das fand, dass ich die damals in den Händen halten durfte. Alles weggeworfen. Dumm.
Ja, ich hatte ja zum Glück noch eine Phase erwischt, wo es das Zeug zu akzeptablen Preisen gab. Hm. Ich weiß gar nicht, habe ich nur irgendeine Konsole ohne OVP im Moment? Nee, nur ein paar Pong-Konsolen.
Hm. Da wird's auch schwieriger.
Ja, das letzte war auch tatsächlich ein Thema, jahrelang gefehlt, ein Nintendo Entertainment System. Hm. Habe ich geschossen mit OVP für einen guten Preis, mit Styropor-Inlay, alles komplett.
Schön.
Ja.
Geil.
Ja. Deswegen folgerichtig mit Super Nintendo, ja, ist bei mir natürlich einfach Super Mario World, muss ich nennen. Das hat mich so beschäftigt. Das war so schön bunt. Super Nintendo, ja, mit 16-Bit. Grafik und Tönen und so weiter. Einfach genial.
Ja, schön, dass der auch noch mit drin ist.
Ja, schön rund. Geil, freut mich.
Sehr, sehr geil. Ja, wenn Interesse halber, haut auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Mario-Games ihr so hart gefeiert und gesuchtet habt. Und was immer geil ist, weil jeder hat eine Tequila-Story, jeder hat eine coole Mario-Story, weil wenn ich an Super Mario Land 2 denke, denke ich an Autofahrten in Urlaube, wo ich auf dem Rücksitz mit meinem Gameboy und Kopfhörern saß und das gesuchtet habe wie ein Geisteskranker. So, solche Stories liebe ich. Also wenn ihr sowas habt, lasst es uns gerne mal wissen. Es ist auf jeden Fall ein Gaming-Universum, wo mein Herz dran hängt und dementsprechend bin ich bei den Filmen vielleicht auch ein bisschen kritischer jetzt bei den neuen, aber der erste hat mich jetzt auf jeden Zweitversuch gut abgeholt. Ich hoffe, das ist bei dem anderen dann entsprechend ähnlich.
Mhm. Sehr schön.
Würde ich sagen, machen wir einen Sack zu. Danke, danke. Geht ins Kino.
Von mir auch, vielen Dank.
Sehr schön, Bob. Bibu. Jo, macht es gut.
Bye, bye.
Bleib uns gewogen. Peace.